Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 12. Heute kleine Runde nur. Marc ist dabei.
Hallo.
Flydi ist da.
Ich bin kein Pony.
Das ist gut. Und ich bin auch kein Pony und wir reden heute auch nicht über Ponys. Ich bin Ingo und wir reden dafür über Google Drive und über Steam und Schuppentiere und was noch?
Läuft.
Was?
Ja, läuft doch.
Läuft. Genau. Und da der Felix heute nicht da ist, haben wir mal so eine kleine Umfrage gemacht. Wer soll denn diese Woche der Tote der Woche sein? Weil unser Henker ist ja nicht da.
Der Nekrobeauftragte.
Nekrobeauftragte. Ja, oder der Tod. Der Tod ist ja heute nicht da.
Ja. Ja. In Wirklichkeit ist Felix ja auch der mit der Sense und dem
Genau. Komischen
schwarzen Umhang und so.
Genau.
Ja.
Der aus Discworld.
Ja.
Ja.
Genau der.
Aber der ist nicht da, trotzdem sind Sachen gestorben. Und zwar unter anderem das älteste Nilpferd in Deutschland.
Oh.
Ja. Ist einfach, ist gestorben worden sogar.
Mhm.
Weil sie haben es einfach eingeschläfert.
Ich versuche jetzt mal den Felix zu imitieren. Dieses Nilpferd, es wurde einfach eingeschläfert. Habe ich es hingekriegt? Ich weiß es nicht.
Nicht so richtig. Also auf jeden Fall ist es 53 Jahre alt geworden, war im Gelsenkirchener Zoo und die Rosel ist jetzt tot. Interessant fand ich diese Abschlussnote hier, die da drin stand. Also diese Tiere, diese Nilpferde sind so aggressiv. In Afrika sterben jährlich mehr Menschen an Flusspferden als an Krokodilen und Löwen.
Ja, die haben auch super riesige Mäuler und die können dich damit ganz schön verletzen.
Ja, die gehen immer auf Gummiboote los, weil sie ziemlich scheiße drauf sind.
Aber das könnten Krokodile auch machen.
Aber die sind nicht so scheiße drauf, die sind ja nicht ganz umgänglich, wenn du keine Handtaschen draus machen willst.
Also geht nicht an Nilpferde ran und guckt nicht zu, wie sie getötet werden oder so. Oder
lasst richtig.
Dann doch vielleicht Ponys.
Haltet euch von Gelsenkirchen fern, ich glaube. Da können wir uns drauf alle einigen.
Ja,
ja, haltet euch von Pferden und von Ponys auch fern, bitte. Gut, dann, da muss ich noch Danke sagen. Der Ikari und der Tabasha haben das uns zur Verfügung gestellt. Da hat noch jemand gesagt, Firefox 3.6 ist jetzt endgültig tot. Ich dachte, das wäre schon mal gewesen.
Ja, aber ist ja immer wieder mal.
Ist immer mal wieder
Firefox
tot.
Firefox 3.6 stirbt immer mal wieder mal.
Ja, der X-Andy hat jedenfalls gesagt, Firefox 3.6 ist tot, ja, ist auch tot. Und dann der Ed Fuxi hat gesagt, dass ein Wolf tot ist.
Im Westerwald.
Da hat einfach jemand...
Tja, der hat einfach gedacht, och, wir hatten hier 120 Jahre keinen Wolf mehr.
Das wird kein Wolf sein.
Das ist mit Sicherheit kein Wolf.
Das ist ein wilder Hund, hat er ihn erschossen, weil er gedacht hat, wilde Hunde, die hier wildern, als Jäger, muss er ihn ja erschießen. Ich denke, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Wenn er seit 120 Jahren kein Wolf war, würde ich eigentlich nicht erwarten, dass da ein Wolf ist. Das ist ja wie in verteilten Systemen. Die Systeme, die am längsten oben sind, ist die Chance am größten, dass die noch länger oben bleiben. Und so ist es auch mit Wölfen.
Oder wie bei einem Garbage Collector. Die Objekte, die schon eine Weile leben, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch weiterleben, relativ hoch.
Richtig, also jemand hat einen Wolf Garbage Collected und da ist irgendwie ein Tierversuchsverein. Nein.
Der Tierversuchsverein.
Der Naturschutzbund Deutschland, der NABU, hat dann Anzeige gegen unbekannt erstattet.
Der Tierversuchsverein, sehr gut. Gefällt mir.
Oder der hat doch die Großmutter von dem gefressen, der ihn erschossen hat. Und deswegen hat er ihn erschossen.
Ehrenmord also.
Ja.
Ah, da ist aber, wenn das mal nicht in die Bildzeitung kommt.
Ja, es ist schon auf Spiegel, das ist ungefähr schon dasselbe Niveau.
Ja, aber dafür gibt es einen Untoten der Woche auch.
Ja, das habe ich rausgesucht, weil ich gedacht habe, Steam für Linux soll jetzt wirklich kommen und das hatten wir ja schon irgendwie vor,
ja,
weiß ich nicht.
Also es war schon, wann war das, vor einem Jahr oder vor über einem Jahr, als es dann für Linux, für Mac kam? Ja. Da wurde gemutmaßt, dass es dann
da waren ja immer wieder, da ist eine Binary, da ist eine SO-Datei, die irgendwie kompiliert wurde. Und ich meine, gut, Steam per Definition Vaporware, weil Steam. Richtig. Ja, nee, das kommt schon noch. Dann kannst du wieder irgendwie genau dasselbe spielen wie auf dem Mac wahrscheinlich. Und dann
Aber Untoter der Woche jetzt wegen Left 4 Dead, oder?
Nee, weil der Phoronix-Kerl, glaub, gesagt hat, Phoronix? Nee, also der einer der Valve-Menschen bei Phoronix, dieser komischen Linux-Spiele-Performance-Webseite, hat gesagt, ja, nee, kommt irgendwas. Da kommt was.
Da kommt was. Da also kommt was. Auf jeden Fall dieses tote Spiel Left 4 Dead, da kommt irgendwie vielleicht noch Ende dieses Jahres und eventuell kommt auch Steam und ja, weil wir das ja schon mal hatten und es dann doch hieß, nee, kommt nicht, kommt es jetzt wieder und naja, ist auch schön. Wenn es irgendwann da ist, dann ist es irgendwann da und wenn nicht, dann bleibt es halt weiter Vaporware. Mhm. Wir haben aber auch noch lustige Sachen, nämlich irgendjemand hat gemeint, er schreibt mal eine E-Mail und entlässt alle seine Mitarbeiter.
Ja, das war Aviva Investors und die wollten eigentlich einen Mitarbeiter kündigen.
Einen.
Einen, und dann haben sie sich irgendwie vertippt und haben die E-Mail an alle Mitarbeiter weltweit
geschickt. Richtig. Und es auch, wenn jemand andere Leute per E-Mail kündigt, ist schon ein Spaß eigentlich. Ne? Ja,
das
wer kündigt den Leute, wer hat denn nicht mal mehr den Anstand, ihnen das persönlich zu sagen?
Das ist schon. Aber dementsprechend haben sie es ja auch verdient.
Oh ja, aber hier siehst du. Oh, unglaublich. Oh. Wenn du auf avivainvestors.de geht, kommt auch direkt das JavaScript-Pop-Up, wo du direkt erstmal zwei Ich-bestätige-Dinge anklicken kannst und weiterklicken musst, um dann auf die Webseite zu kommen. Also die scheinen generell ganz schön an einer Klatsche zu haben. Deswegen
ja, also ich sagen, da kann man auch einfach mal 160 Mitarbeiter entlassen. Das ist ja, ist ja nicht so.
Ja, geschieht denen recht.
Ja. Ja, kann man, ich meine, da könnte man auch dann bestimmt gegen vorgehen, oder? So nach dem Motto, ihr habt mich entlassen, ich wollte eh schon immer gehen, gebt mir eine Abfindung oder so.
Ich bin nicht sicher, ob E-Mails wirklich als Geschäftskorrespondenz technisch durchgehen. So. Ich meine, du kannst ja auch nicht einfach per E-Mail irgendwas anderes kündigen im Normalfall.
Du kannst per E-Mail zum Beispiel einen Vertrag abschließen.
Ja, aber rauskommen du es dann nicht mehr. Erstaunlicherweise lässt sich das nämlich dann, keiner. Ja. Nein, da müssen sie uns eine Brieftaube schicken. Genau. Mit einem Siegelstempel des Königs.
Und einem Nachbrenner.
Über IP, die sehr Tauben.
Schön. Richtig. IP über Tauben geht, Tauben über IP, wird dran gearbeitet.
Mission accomplished, würde ich sagen.
Die Zukunft.
Ja. Aber auch die Telekom hat große Probleme.
Ja, da gibt es so.
Nicht persönlich, aber alle Kunden.
Da streiken nämlich gerade die ganzen Leute. Also die Telekom hat persönlich auch ziemliche Probleme.
Tja. Das auch. Aber die haben lustige Router. Und zwar den Speedport W921V.
Gesundheit.
Ja. Mit diesem formschönen Produktnamen. Erwartet man auch vielleicht viel oder vielleicht auch nicht, ich weiß es noch. Jedenfalls gibt es ja da schon lange Probleme mit WPS, dass man das irgendwie per PIN, die PIN einfach raten kann und Geschichten.
WPS
und
ist so PIN aushandeln für Doofe quasi.
Genau, das ist so dieses WLAN-Passwort aushandeln
für Doofe. So drück drauf und dann.
Das hat schon lange, da gibt es schon lange Sicherheitsprobleme und so weiter und so fort. Das Lustige ist, normalerweise werden die Router jetzt einfach mit abgeschaltetem WPS ausgeliefert.
Meist so, du musst einen Knopf drücken, dann ist es für irgendwie eine halbe Minute an und dann.
Genau. Bei diesem Modell ist es ganz toll, da steht es im Webinterface die ganze Zeit als aus drin. Man kann da auch nichts dran machen, aber es ist in Wirklichkeit angeschaltet.
Richtig. Das ist an und für sich ja auch gar nicht so schlimm, aber in dem Fall war es eben so, dass du eigentlich gar nicht die richtige PIN raten musst, sondern mit der ganz normalen 0000.
Ja, genau, da ist halt jeder Router mit der Default-PIN ausgestattet. Das heißt, man kann da jeden Router mit der Default-PIN ownen und hat nicht mal die Möglichkeit, es abzuschalten.
Ja, also es ist das größte öffentliche WLAN-Netz Deutschlands ab sofort.
Ja, na, aber das ist doch gut, da kannst du dich rausreden, wenn du den nächsten Mal wieder einen Brief von deinem sie haben
Lieblingsabmahner.
Da hochgeladen, kannst du sagen, nee, kann nicht sein, die Telekom hat vergessen, da irgendwie was zu machen und das war bestimmt irgendjemand Böses.
Ja, genau. Das ist ja ziemlich egal und eigentlich, was du sagst.
Da gab's.
Wollen die nur Geld haben von dir.
Ja, und da sagst du, warst du nicht, das war die Telekom.
Ja, und dann sagen die, gehen sie mit den technischen Kleinigkeiten nicht auf die Nerven, geben sie mir jetzt endlich 500 Euro.
Naja, aber du könntest ja einfach sagen, nee, klagen sie mal gegen mich, weil wir wollen es mal ausgehandelt haben. Das machen die ja nicht.
Ja, manche wohl schon. Also ich habe einen Kumpel gehabt, der wurde von jemand abgemahnt, wo dann im Internet auch steht, nee, die haben dann wirklich so günstige Anwälte, dass die dich da auch mal verklagen wegen.
Echt?
Ja, die gehen so hart vor, weil wenn es dann mal, ich meine, du musst ja nur gegen irgendwie 2, 3 hart vorgehen und das Geld investieren und dann sind die anderen schon abgeschreckt und sagen so, oh.
Naja, obwohl so diese ganzen Betreiber in Kaffeeläden und sowas, da gibt's ja auch kein Urteil so richtig zu. Deswegen, manche sind da jetzt einfach und aus Gehorsam machen die dann schon mal so Filtermaßnahmen da irgendwie an und sowas, aber so richtig bis zum Äußersten hat das noch keiner durchgeklagt. Die Sache ist natürlich, wenn ich so Kaffeebesitzer oder so einen Laden hätte, würde ich das wahrscheinlich genauso machen. Ich würde mich da wahrscheinlich auch nicht drauf einlassen, dann bis zum Bundesverfassungsgericht zur Not ziehen müssen, weil das
kostet teuer. Halt auch jede Menge Geld und jede Menge Aufwand und Nerven und
das ist halt. Ja gut, normalerweise ist es halt, wird es nicht recht schnell abgewiesen, sowas, sondern wegen der Höhe her von der Verhandlung. Also ich meine, was geht's denn immer so 500 Euro? Allein wenn irgendwie die zwei Richter irgendwie in den Raum oder ein Richter und noch irgendwie so zwei Polizisten in den Raum sitzen für mehr als eine Stunde. Keine Ahnung.
Naja, gut, die Verhandlungskosten musst du dann auf jeden Fall zahlen, wenn es zur Verhandlung kommt. Hm? Und normalerweise werden die Schaden.
Geringfügigkeit ist nicht irgendwie, keine Ahnung.
Ich kann keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Setz dich nach Panama ab. Problem gelöst. News, würde ich einfach mal sagen.
Ja, genau. Also das mit dem Router ist ja noch nicht fertig, sondern die Telekom hat dann reagiert und hat dann dafür gesorgt, dass in diesem Foreneintrag die PIN entfernt wird.
Ja. Das kann man ruhig mal machen.
Pass auf. Und dann, kurz danach, hat sie einen potenziellen Fix veröffentlicht, nämlich WLAN abschalten.
WLAN abschalten ist, wenn es kein WLAN gibt, gibt es kein WLAN.
Ja. Mhm.
Super.
Also alles so ein bisschen grenzwertig und sehr, sehr fragwürdig.
Ja, die Telekom. Schön. Die Telekom.
Ich hätte es nicht anders erwartet. Ehrlich gesagt. Da würde ich schon davon ausgehen, dass das auch nächstes Jahr nochmal passieren wird.
Ja, definitiv. Also früher oder später.
Sehr gut.
Ja, dieses WPS ist auch einfach schlecht.
Das
hatten wir ja schon mehrfach. Mhm. Gut, News.
Ja, ich habe gehört, da gibt es Leute, die mögen JavaScript und packen JavaScript in JavaScript und kompilieren JavaScript nach JavaScript runter. Also wir hatten ja das schon mit allem Möglichen. Wir hatten schon Game Engines und irgendwie Audio-Video-Codecs, die jetzt mit M-Skripten und LLVM nach JavaScript runter kompiliert wurden. Und jetzt hat es mal einer sich den Spaß gemacht und hat die Spider-Monkey-Engine aus Firefox mit LLVM nach JavaScript runter kompiliert. Das heißt, du kannst jetzt Spider-Monkey in Spider-Monkey laufen lassen. Das ist doch so, your dog.
Ja, ja.
Hm? Ja. Also find ich, also ich wüsste jetzt nicht warum, aber.
Genau, weil es geht. Ja. Potenziell einfach, weil es geht.
Da gibt sogar ein Paper dazu, warum auch immer. Aber hey, man kann JavaScript in JavaScript laufen lassen.
Yep.
Yep. Weil es geht. Ich glaube, mehr Grund braucht man dazu einfach nicht.
Richtig.
Marc hat vor kurzem ja so ein Lesefu vorgestellt, und zwar dieses PHP, A Fractal of Bad Design.
Ach, schön.
Und da wurde ja PHP mit so einem Werkzeugkoffer verglichen, in dem es zum Beispiel einen Hammer gibt, der auf jeder Seite dieses Teil zum Nägel rausziehen hat, aber auf nirgends so ein richtiges Teil zum Nägel reinklopfen. Das Lustige ist, bei der Wikimedia Foundation, da arbeitet ein PHP-Entwickler, der als Hobby so Metallbearbeitung macht, und der hat jetzt den PHP-Hammer gebaut. Hier ist er.
Das ist genau so ein Ding, und
ja, das ist PHP drauf. Ja, das ist jetzt der PHP-Hammer, mit dem kann man keine Nägel reinziehen, aber wunderbar beidseitig Nägel rausziehen. Ich mache das mal hier in diesem ominösen Chat. Genau.
Super.
Also, finde ich
einfach
gut.
Einfach, weil es geht, und man klopft dann einfach mit der Seite, wo PHP draufsteht.
Ja, ist ja wie bei PHP. Man kann eigentlich, tut sich bei allem irgendwie weh, aber es geht doch immer noch irgendwie. Und so ist es.
Zur Not klopft man einfach mit dem Stiel den Nagel wieder rein.
Entweder mit dem Stiel oder mit der Seite. Es geht ja alles irgendwie. Also, übrigens, ich habe den Artikel mittlerweile auch gelesen. Sehr, sehr großartig. Sehr, sehr, sehr großes Kino.
Ist auch schön, wenn man mal ein bisschen was über generell Sprachendesign so.
Und Design von Standardbibliotheken.
Richtig.
Und, ja.
Gute Sache.
Ich hätte jetzt gedacht, der PHP-Hammer ist nicht ein wirklicher Hammer, sondern es ist hammergeil oder so.
Das ist der Hammer.
Das ist
so der Hammer. Ja. Na gut, dann noch lieber zu Robi.
Marc. Genau, eigentlich nicht ich, aber danke, dass du an mich denkst dabei.
Ach so.
Ruby hat einen ISO-Standard. Das war schon eine Weile her, da haben sie es irgendwann eingereicht, und den kannst du dir jetzt von der ISO runterladen für 238 Schweizer Franken.
Ja.
Was gut ist, weil Ruby war bisher ja nie ein Standard, sondern ja. die Implementation von MRI war eigentlich der Standard, nach dem sie alle gerichtet haben. Dann gab es so ein Projekt, die Ruby Specs, die einfach eine Test-Suite geschrieben haben und wenn du die erfüllst, dann bist du so mehr oder weniger kompatibel.
Genau, ich glaube, das wurde damals von den JRuby und von den Rubinius-Leuten losgetreten, weil die ja ihre alternativen Implementierungen der Ruby-VM auch irgendwie gegen was testen mussten. Und das wurde mittlerweile auch in den Standard formuliert und somit kann man sich dann quasi jetzt hier, wenn man da lustig ist, 238 Schweizer Franken.
Schwachkram. genau.
Ja. Aber sie sind jetzt ein ISO-Standard.
Ja, das kannst du sicher, wenn das an jemanden verkaufen willst, der irgendwo. Ich bin sicher, wenn du Regierungsprojekte mit Ruby machen willst, dann musst du sicher. Ja,
das ist im Endeffekt so wie JSON halt auch. Da hat irgendwie Doug Crockford gemeint, ja, ich erfinde jetzt mal JSON. Und dann haben seine Kunden gesagt, ja, das ist kein Standard. Da hat er gesagt, ich mache jetzt hier eine Webseite, json.org, da ist irgendwie, sind da lustige Grafiken und eine geschriebene Spezifikation drauf und dann hat er einen Standard und dann kann er den Leuten sagen, ich habe jetzt einen Standard, so wird es wahrscheinlich hier auch gelaufen sein. Plus, du hast halt immer noch Sprach- oder VM-Designer, die halt wissen sollten, gegen was sie da programmieren oder was sie programmieren, um da kompatibel zu sein. Mhm. Das ist wahrscheinlich ja auch ganz nett, wenn man dann sagt, okay, ich möchte jetzt immer was from scratch komplett neu anfangen, dann muss man nicht den C-Code von dem MRI, von der MRI-VM reverse-engineeren, sondern kann da halt ein bisschen was höher Abstrahiertes angucken.
Ja.
Oder du machst es so wie Microsoft, du schmeißt einfach eine Menge Geld drauf, kaufst die Leute, die da in diesen Standardgremien sitzen und drückst einen Standard durch, den weder du selber benutzt, noch irgendwelche anderen Leute. Open Document.
Ach so.
Open XML, nee, Open.
Oh Gott, wie hieß denn das?
Doch, ja. Open XML. Open? Nee. Wie hieß das Ding?
Open Doc, Doc XML, XML Doc.
Irgend sowas, ja, genau. Vielleicht der Chat weiß es bestimmt. Siehst du, wir wissen nicht mal, wie das Ding heißt, ja. Es benutzt keiner, Microsoft benutzt es selber nicht. Es benutzt auch kein anderer, aber es ist ein Standard. Dann doch lieber.
Das heißt Office Open XML.
Office Open XML.
Schön.
Ja, genau. Also Standards sind ganz wichtig und total sinnvoll und kann man sich für Schweizer Franken aus dem Internet laden. Weiter Ruby, mehr Ruby.
Ja, mRuby. Mats, also Yokohiro Matsumoto, der Mensch, der das Ding originalerweise erfunden hat, arbeitet gerade an einer leichtgewichtigen Version von Ruby, die so ein bisschen für Embedded-Systeme geeignet sein werden soll. Da gibt es jetzt ein GitHub-Projekt und es ist alles bisher noch intern nur für Team-Review gedacht und sowas in der Art, aber es ist eigentlich schön, dass er daran arbeitet. Das Regional Innovation Creation Research and Development Program of the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan sponsert das Ganze auch, was ungefähr einer der längsten Namen sein muss, die ich je gehört habe für eine Institution. Ja. Und ja, es ist so, also er hat neulich eine Präsentation drüber gehalten und ja, es ist so quasi dasselbe Ziel wie Lua oder teilweise auch Python, nämlich das einfach einzubetten in zum Beispiel Spiele oder ja, weniger wirklich Embedded-Sachen. Also Embedded in dem Sinne meint wahrscheinlich eher, dass du Ruby als leichtgewichtige Skriptsprache in anderen Projekten nehmen kannst, so als, wie gesagt, Alternative zu Lua. Und das soll halt eine Version werden, die recht, mit der sich recht gut interagieren lässt und die ein bisschen schlanker ist als das offizielle Ruby, ich sag mal Anführungszeichen.
Ja, und die sich wahrscheinlich auch besser in andere Programme, wie zum Beispiel in C oder so, embedden lässt.
Richtig, dass man dann
quasi statt, keine Ahnung, statt seine Game Engine in Lua zu skripten, kann man halt auch Ruby benutzen.
Zum genau, Beispiel. Da gab es dann auch so ein Projekt, Mobi Ruby, das glaube ich in demselben Zusammenhang, ich war nicht ganz sicher, genau. ja, mit mRuby.
Das ist ein Projekt, was quasi eine Bridge integriert, die man in mRuby programmiert, womit man dann quasi Objective-C-Anwendung in Ruby schreiben kann. Also ja. Beziehungsweise halt native iOS-Anwendung in Ruby schreiben kann und das benutzt die nativen Bibliotheken, die sonst auch Objective-C benutzen würden.
Richtig, wobei es ein bisschen auch Vaporware ist, weil sagen sie auch irgendwie im Sommer 2012 wird es zur Verfügung stehen und sie haben irgendwie 2-3 Screenshots oder so, aber es gibt halt noch nichts und es ist immer ein bisschen schwer, Objective-C, finde ich, von anderen Sprachen aus aufzurufen, gerade weil sie halt so dieses Smalltalk-ähnlichen, unglaublich langen Namen haben.
Gerade wollte ich sagen, von Smalltalk aus wäre es wahrscheinlich kein Problem, weil es halt relativ ähnlich ist wie Smalltalk. Wobei Ruby ist ja auch relativ ähnlich.
Ja, aber nur generell, also es fängt halt schon bei den Methodenaufrufen an, dass Smalltalk, Objective-C halt so ewig lange Methodennamen hat, irgendwie String with UTF-8 String und teilweise dann die Parameter noch irgendwie in den Methodennamen mit reingefriemelt. Und
genau, also jeder Parameter und der Typ des Parameters ist da noch mit dem Methodennamen mit drin, was schon ein bisschen komisch
richtig,
ist.
Richtig, mir lässt das Ganze eben ein bisschen komischer aussehen, aber ich denke, ja, gerade wenn du halt so Garbage Collection Zeug, es könnte schon einfacher sein, zumindest für den Anfang, für Leute, die frisch dazukommen, aber ich, ja, mal schauen, wie gut es wird. Ja,
also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist halt auch nur ein dünner Layer mit einem Wrapper auf dem Objective-C APIs obendrauf.
Richtig, und wenn du schon Coco lernst, dann kannst du auch direkt.
Eben, also dann kann man auch, also eigentlich ist es ja eh mehr Arbeit, ein Framework zu lernen, als eine Programmiersprache, finde ich jetzt persönlich, weil die Programmiersprache, da hat man die Konzepte und die grundlegende Syntax und Semantik, die hat man mal in einer Woche drin.
Gut, dass du ja so Sachen Garbage Collection ist natürlich, sollte da in MRuby auch drin sein, womit man dann Glück haben könnte für das Objective-C-Zeug. Dass du die ganzen Pools und Auto-Release-Geschichten nicht unbedingt dir neu beibringen musst. Was halt für viele doch recht komisch ist, gerade wenn du von, ich sag mal, irgendeiner Programmiersprache außer C kommst, hast du halt so diese immer aufpassen, dass du da nichts leakst, weil du irgendwie was nicht freigibst. Ja, meist ist halt nach dem Scope-Ende.
Da hat ja Objective-C auch mittlerweile diesen Automatic Reference Counter.
Aber wo auf dem iPhone nicht so anständig. Also ich habe gehört, doch,
das ist ja eine Compiler-Optimierung.
Ja, aber da haben Leute wohl noch Probleme auf iOS.
Wie gesagt, also ich habe bis jetzt nur sehr wenig Objective-C gemacht, deshalb kann ich da eigentlich auch wenig zu sagen.
Ja, es gibt's.
Es könnte interessant werden, lassen wir es mal dabei. mal schauen, was da passiert.
Richtig. IPv6, T-Mobile USA haben ihr Netzwerk.
Hätten wir auch bei Untote der Woche fast unterbringen können.
Ganz fällt vorsichtig.
Fällt mir gerade so auf.
Genau, auf jeden Fall. IPv6 kann jetzt über den Haupt-APN von T-Mobile USA gemacht werden. Bedeutet, wenn du dich da in das Internet einwählst über ein UMTS-Device.
Kriege ich dann echt eine öffentliche eigene IPv6-Adresse?
Ja. Also gut, okay. Eine eigene ist ja nicht so schwer, weil gibt's ja doch mehr als drei, glaube ich. ja, das Problem ist nur, dass UPS die ganzen Chips, also die haben ja normalerweise eine IP-Verbindung zum Netz und die Chips sind alle auf V4 ausgelegt. Deswegen wird es wahrscheinlich erst mit den LTE-Geräten kommen, dass die dann auch wirklich per Hardware das machen. Also normalerweise nimmt halt bei UMTS wohl der Chip recht viel bis zum IP-Layer das Ganze ab.
Ah, okay.
Und der sagt dann halt, hardwaremäßig machen wir V4 und in Software ist es zu aufwendig, das ganze Geraffel zu bauen, weil kostet viel Strom und so. Und LTE ist IPv6 native und deswegen sind auch die LTE-Devices IPv6 native und deswegen ist es ja eigentlich eine ganz schnieke Sache.
Ja, und vor allem, dann könntest du auch mal über das richtige Netz so auch SSH anbieten und andere Dinge vielleicht.
Wobei das natürlich willst, weil sonst spammt dich einer einfach komplett zu und dann hast du irgendwie 200 MB Daten.
Ja, aber vielleicht willst du es ja doch schon. Also ich meine, gerade bei LTE, wenn das ja jetzt auch als DSL-Ersatz in Deutschland benutzt wird, gerade in den Ausbaugebieten, wo du halt kein DSL hast, also diese weißen Flecken, dann willst du schon auch mal deiner Mama helfen, um dass sie da auf ihrem Desktop irgendwas klickt und den Mail-Client irgendwie fernwartungsmäßig einrichten. Und das kannst du ja bisher nicht.
Ja, aber da musst du halt auch hoffen, dass dein Tarif dann so ist, dass dich nicht einer von außen einfach mal zuspammt und auf einmal 500 Euro Rechnung hast oder so.
Ja.
Da können wir auch, da schiebe ich jetzt direkt noch was ein.
Wobei, es sind ja alles Flatrates, wo sie dich dann nur irgendwann drosseln.
Ja. Ja, toll, dann kannst du jetzt nichts mehr machen, weil du auf DSL-Leitgeschwindigkeit bist. Das ist ja auch nicht so das Wahre.
Richtig.
Das ist
richtig.
Aber trotzdem, mehr IPv6, mehr gut.
Genau, da schiebe ich gleich noch was ein. Da hat sich jemand selber in den Fuß geschossen mit Google und AWS und musste eine $1,000 Bandbreite zahlen. Und warum? Nämlich, weil er S3 benutzt hat. S3 ist dieser ganz schicke Speicherservice eigentlich von Amazon, wo du Sachen hochladen kannst. Und er hat da Bilder hochgeladen und hat diese Bilder in ein Spreadsheet eingebunden, in ein Google Docs Spreadsheet. Mit irgendwie ist gleich Image und dann die URL von den wie heißen sie? Thumbnails, genau. Und das Problem ist, dass Google Docs die Dinge halt wohl recht oft refreshed. Und hat das Ding halt einfach immer offen gehabt und bedeutet, Google Docs hat dann immer wieder nachgeschaut und hat es dann im Hintergrund runtergeladen und weiß nicht, vielleicht hat es auch irgendwie in einem Trigger oder sowas noch drin gehabt. Ja, und dann haben die halt mit so 100 Requests pro Sekunde auf seinen S3-Bucket eingedroschen, weil er halt irgendwie, keine Ahnung, 5000 Bilder oder so da drin hatte und dann immer mit einem Screenshot dahinter in dem Spreadsheet. Ja, hat er sich richtig schön zugeballert, hat er $1000 für zahlen müssen. Ja, das ist der moderne Eigen-DDoS, hat er sehr, sehr schön beschrieben.
Naja, ich meine, DDoS ist ja noch nicht mal außer auf deinen Geldbeutel, oder?
Ja gut, es wurden halt mehrere von diesen Feedfetcher Google, nennt sich das. Also es waren jetzt nicht die Google-Suche, sondern der Feedfetcher, der ist irgendwie auch dafür zuständig, für Links in Google Docs das irgendwie abzugreifen.
Ja, und der Feedfetcher ist normalerweise auch der Robot, der deine RSS-Feeds für Google Reader abgreift.
Richtig, auf jeden Fall. Ja, er hat auch gesagt, ja, eigentlich war das ja alles nicht public. Er hat es nur so public reingemacht, außer halt in sein blödes Spreadsheet. Und ja, dumm gelaufen, ne? Auf jeden Fall erzählt er das so und es ist eigentlich ganz lustig, dass man da, dass sowas passieren kann. Ja.
Interessant.
Richtig. Was natürlich jetzt auch bedeutet, dass du mit diesem Google Docs-Ding theoretisch auch andere Webseiten, aber ja, nicht gut.
Aber Google Docs ist ja jetzt auch so ein bisschen erweitert worden und ist jetzt Google Drive.
Ja, komischerweise.
Ich hab's nicht ganz verstanden.
Oh, warte mal, das war ja schon hier. Nee.
Ist egal.
Google Drive, doch, ja. Haben sie jetzt mit 5 GB, also sie haben der Speicher ist teurer geworden, was mich ein bisschen angekotzt hat, eigentlich. Also ich
Vor allem, wenn du vorher irgendwie noch diese 20 GB für irgendwie $5 hattest, dann hast du die jetzt auch.
Ja, habe ich auch noch, bin ich eigentlich irgendwie.
Aber wenn du sie nicht hattest, dann musst du jetzt mehr zahlen.
Das war die Sache auch bei SkyDrive zum Beispiel.
Microsoft,
genau. Die hatten auch dasselbe, dass sie jetzt ihr SkyDrive rausgebracht haben und dann aber auch ihr neues SkyDrive mit irgendwie Clients, die sinken und so Spielereien und auch dasselbe gemacht haben. So, hey, du hattest deinen SkyDrive-Account ja schon vor, weiß nicht, irgendwann Mitte letztes Jahr. Du kriegst noch 25 GB gratis, wenn du hier draufklickst. Und dann habe ich jetzt da 25 GB und bei Google habe ich 5 GB. Ich weiß gar nicht, ich benutze ja alles gar nicht, aber...
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also was für einen Grund hätte ich jetzt irgendwie meinen Dropbox-Account zu kündigen, wo ich ja schon ganz viele Shares mit anderen Leuten habe und irgendwie
Zeug. Also SkyDrive ist natürlich nett, wenn du gerade für Dokumente, dass sie den OCR machen und es durchsuchbar machen über ein Webinterface. Bedeutet, wenn ich mein ganzes gescanntes Zeug, das ich irgendwie nicht OCR gemacht habe oder so, da hochlade, kann ich alles durchsuchen. Was prinzipiell ja eigentlich eine ganz angenehme Sache ist.
Ja, da gibt es aber sicher auch andere Dienste, die das können.
Ja, aber nicht so elegant, nehme ich an. Google ist also, was OCR angeht, schon sehr, sehr gut. Sie sind mäßig günstig, also ja, günstiger als Dropbox, aber ich glaube, wäre es das nicht. Sie hat ein bisschen so einen Shitstorm abbekommen wegen ihren komischen Terms of Service.
Ja, aber, die sind auch sehr komisch formuliert. Also ich glaube, letzten Endes dient es nur dazu, dass die deinen Daten auf ihre Server replizieren können, um die gut anzubinden und so weiter. Richtig, aber das steht halt auch irgendwie drin, dass die da irgendwie kopieren und verändern und irgendwie Derivate ableiten
dürfen. Ist wohl, also hat einer neulich, ich weiß gar nicht, wo das kam, ich glaube in einem Podcast auch, das ist wohl, also von SkyDrive zum Beispiel und Google Drive, die hier Dingens Terms of Service, sagen so ziemlich exakt dasselbe aus, nur dass es bei SkyDrive halt für normale Menschen geschrieben ist und bei Google ist es für Anwälte von Anwälten. Deswegen klingt das alles ein bisschen krass von wegen. Also Google wird nicht die Bilder von deinem, kann einem Sommerurlaub nehmen und dann irgendwie als Hintergrund in ihre neuen Broschüre für X verwenden.
Aber sie könnten.
Sie könnten, richtig.
Also ich habe hier vielleicht, ein Originalzitat aus dem Terms of Service von Google Drive und da haben sie jetzt zusätzlich noch hinzugefügt, in short, what belongs to you stays yours.
Ja.
Also da ist halt viel.
Aber das ist bei jedem Anwalt, fucking Cloud-Service, der irgendwie online geht, schaut sich an die Terms of Service an und schreibt dann einen sehr aufgeregten Blogartikel darüber. Aber
naja. Und selbst wenn nicht, dann verschlüsselst du es halt und legst es halt da rein.
Richtig. Ich fand es sehr schön, da hier Merlin Mann hat da einen super Tweet drüber geschrieben: so, stell dir vor, es gibt einen Menschen, der Höschen verkauft und sein gesamtes Geld mit Höschen macht und er bietet dir an, deine Höschen gratis zu verwahren. Würdest du ihm deine Höschen geben? Und es ist eben so, es stimmt eigentlich schon. Ich meine, wenn, keine Ahnung, Dropbox das macht oder Microsoft verkauft, glaub gar nicht so wirklich deine Daten als primäres Geschäftsmodell. Google verkauft nur deine Daten. Das ist ihr Geschäftsmodell, die verkaufen Werbung, deine Daten.
Ich meine, du bist halt das Produkt.
Du bist das Produkt. Also, und bei den anderen, sei es bei Apple, bei Microsoft, bei Dropbox, die verkaufen primär nicht deine Daten, sondern du zahlst denen entweder Geld über deinen Rechner, das Betriebssystem, irgendwelche monatlichen Dinger.
Oder indem du ihnen weitere Kunden, die eventuell zahlen, bringst, was ja bei Dropbox der Fall ist zum Beispiel, wo man dann halt irgendwie für Referrals
mehr bekommt. Deswegen verstehe ich ja auch nicht, also jetzt wird ja gesagt, okay, man kriegt bei Dropbox irgendwie nur 2 GB kostenlos, aber im Endeffekt, die meisten Leute haben nicht nur die 2 GB, sondern haben, was weiß ich, Marc, du hast 16 GB oder sowas.
Ich habe 10.
Ich hab nur 7, 16, aber...
Ich habe 18, guter Mann, 18.
18, umsonst. Also das ist halt auch so...
Das ist immer so schlimm, wenn die Leute wegen so einem Kleinkram knausern und so, oh, da krieg ich 2 GB gerade, dann krieg ich 3 GB. Junge, wenn du das wirklich brauchst, dann kaufst dir. Ja. Also deine Daten, wenn dir deine Daten so unwichtig sind, dass du den Service suchst, der am meisten gratis hat...
Also ich verstehe diese ganze Aufregung um Google Drive jetzt überhaupt gar nicht. Okay, sie haben jetzt so 5 GB, du kannst da deine Daten hinpacken. Wir haben schon gesagt, ja, sie handeln mit deinen Daten, egal ob sie jetzt deine Urlaubsbilder nehmen oder nicht, ist auch scheißegal. Ja. Auf jeden Fall bist du das Produkt und ja, toll.
Also Google super, hat halt,
noch einen Cloud-Dienst, wo du Zeug hinschieben kannst.
Sie sind halt ein guter Cloud-Dienst. Also sie sind einer der...
Wieso, was machen sie besser?
Sie ist eine Firma, die mit großen Daten umgehen kann. Apple traue ich nicht, also
Apple hat es bewiesen, dass es nicht können.
Genau, richtig. Ja,
auch. Google hat bewiesen, dass sie die Infrastruktur bereitstellen können, auch für ihre kompletten Benutzer jede Menge Speicher zur Verfügung zu stellen, ohne dass es da regelmäßig zu Problemen kommt.
Ich meine, Amazon S3, ich meine, die sind ja schon gut und S3 ist ja, glaube ich, das Backend nach wie vor für Dropbox, ja, oder? Mhm. Aber die sind auch hin und wieder mal weg. Und theoretisch bei S3 ist es okay, weil der synkt ja nur, oder du hast es noch lokal. Aber gerade so Firmen, also ich würde Microsoft und Google mehr zutrauen, meine Daten online zu halten als Apple, aber im Normalfall ist es
ja halt Microsoft echt, macht das ja auch schon ewig lang. Also
ja, die können zumindest ihre riesigen Patches da halbwegs über ein CDN ausrollen und
weiß ja, nicht. Ja, und dieses Hotmail-Gedöns gibt es ja auch schon.
Das ist gar nicht so schlecht, erstaunlicherweise,
Hotmail. Gefühlt ewig.
Also du kannst sogar deine eigene Domains da aufschalten, was ich nicht wusste. Sie bieten dir Mobile Exchange an, sie bieten dir kein IMAP an, was es dann auf dem Desktop ziemlich painful macht, wenn du nicht Windows hast, aber...
Oder Mac OS X.
Mac OS X kann kein anständiges Hotmail.
Aber du kannst Exchange...
Aber nicht dieses Active Exchange Dingens, das geht nur mit Handys.
Okay.
Genau. Deswegen, ich hatte ja neulich diese riesen E-Mail-Journey und ich habe gedacht, Hotmail habe ich mir nie angeschaut, weil Hotmail ist eigentlich so der Dienst. Ja, da wirst du schlechter bei Versicherungen gescored, wenn du da eine Hotmail-Adresse hast, tatsächlich in den USA. Ja. Weil normalerweise nur so,
so wie
niedrige
AOL.com oder so.
Also ja, so wie web.de, Leute.
Ja, Hotmail war halt echt so. Ja, niedriges Einkommen im Normalfall, niedriger Bildungsgrad. Und da haben sie echt teilweise diesen Scoring eingehen lassen, dass du deine Hotmail-Adresse hattest, was ja sicher auch irgendwo Sinn macht. Aber die habe ich jetzt beim... Also Microsoft, finde ich, macht sich gerade gar nicht so schlecht im Vergleich dazu. Also ihr SkyDrive sieht... Sie haben iOS-Anwendungen, die poliert aussehen. Sie haben Android. Haben sie Android-Anwendungen?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall für einen Mac... Clients gibt. Ich weiß nicht, gibt es Linux-Clients für SkyDrive?
Nee, ich glaube nicht. Aber gut, Linux-Clients gibt es auch für Google Drive-Dingens mäßig. Also keine offiziellen, nur dieses
Google
FS. Genau,
keine offiziellen, aber es soll welche geben. Also sie hatten irgendwie gesagt, dass es doch nochmal irgendwann von Google direkt einen Client geben soll.
Ich weiß gar nicht, wiefern dieses Google, wie hieß das?
Google Docs FS gibt es auf jeden Fall. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, weil ich brauche Google Drive einfach nicht. Aber es gibt auf jeden Fall ein Arch Linux, irgendwie ein Paket im Auer drin. Für Ubuntu gibt es irgendwie PPAs, die du hinzufügen kannst, und dann kannst du dieses Google Docs FS irgendwie installieren und dann kannst du halt auch als Client
und auch recht schön so G-Mount, G-Drive, bla bla bla. Ja. Was ganz interessant ist, ich habe neulich ja irgendwann was gepickt, wie hieß es, InSync, glaube ich, das hat sich jetzt, glaube ich, auch erledigt, weil die haben das schon vorher gemacht, dass sie dir quasi dein Google Docs irgendwie zur Verfügung gestellt haben. Die gehen dann wahrscheinlich jetzt auch pleite. Aber
gut, damit sollte man ja rechnen.
Richtig, das ist immer, wenn deine Firma das X für Y ist, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das originale X irgendwann Y anführen wird und dann war es das
mit dir. Facebook für Hunde.
Richtig, genau.
Und wenn dann mal Facebook anfängt, ein Facebook für Hunde zu machen, dann hast du halt ein Problem, weil dann ist dein Facebook für Hunde...
Ja, warum soll denn noch jemand dein Facebook für Hunde nehmen, wenn es wirklich Facebook für Hunde gibt?
Eben.
Deswegen, wenn deine Firma sowas macht, hör doch da am besten mal mit auf. Und
das ist gleich richtig.
Richtig.
Wisst ihr, wie es da bei diesem SkyDrive und bei Google Drive mit Sharing und so Geschichten aussieht?
Also wahrscheinlich bei Google wahrscheinlich wie Google wird es gleich, gleich integriert in Google Plus. In Google Plus gibt es jetzt diesen Share-Button und du kannst darüber alles sharen. Bei SkyDrive habe ich keine Ahnung. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall bei Google diesen extra Share-Button.
Kannst du SkyDrive kannst du auch sharen lassen. Ich finde es ein bisschen assi, dass ich SkyDrive, also ich hatte mir so überlegt, ich könnte doch einfach mal so super Online-Backups fahren und einfach mal meinen Dropbox-Ordner einfach auch als SkyDrive-Ordner angeben und auch als Google-Ordner. Dann habe ich ein Ding, das ich total dreifach backe. Da habe ich quasi RAID 1++ im Internet. Cloud RAID nenne ich das Ganze.
Cloud RAID?
Da habe ich Cloud RAID und es geht aber meist nicht. Also SkyDrive zum Beispiel sagt so, ja, sag doch mal, welchen Ordner du haben willst. Und dann sage ich, ja, Dropbox. Und dann macht er eben Dropbox/SkyDrive. Und ich so, ach nee, du kannst dieses fucking /SkyDrive echt nicht wegmachen. Symlinks zum Dropbox gehen nicht. Ich könnte vielleicht noch einen Hardlink irgendwie, aber dann war es mir auch zu doof.
Ich muss halt auch dazu sagen, mir ist es alles jetzt irgendwie auch zu viel zeitaufwendig, das alles mal auszuprobieren. Ich meine, Dropbox, habe ich noch momentan genug Platz? Ich habe da meine Shares, die ich irgendwie mit Leuten zusammen habe, die ich irgendwie, denen ich Projekte zusammen mache.
Ja, und das hat halt jeder.
Für was anderes benutze ich es momentan ja auch.
Also die Leute, richtig, die du brauchst, die haben halt Dropbox. Und für meinen eigenen Scheiß. Mein
Google-Account hat auch jeder. Also damit kann man.
Ja, aber da müssen sie sich trotzdem erst bei Google Drive anmelden. Und dann hast du den Pain, dass die Leute nicht wissen, was sie damit machen sollen und überhaupt und sowieso. Ja, und dann gibt es unter Linux keinen Client und sowieso.
Und der Dropbox-Client, muss man auch sagen, der ist gar nicht so schlecht. Der ist recht leichtgewichtig im Vergleich zu manch anderen. Also gerade andere benutzen teilweise echt. SpiderOak hat einen recht dicken, fetten Python-Client, der überall scheiße aussieht.
SpiderOak nicht Java?
SpiderOak war Python Crash Plan ist Java.
Ah, okay, aber dann habe ich die gerade
vergessen. Der ist natürlich dann auch recht fett. Ich weiß nicht, warum die so viel Speicher brauchen. Das ist alles ganz komisch.
Ich meine, und auch der Dropbox-Client, der kann ja mittlerweile auch so Bilder importieren und den ganzen Scheiß.
Ach so, ja, gut, das haben wir dann auch.
Aber habe ich auch nur benutzt, um 5 GB mehr zu bekommen. Aber.
Was ich bei... Ingo?
Ja, und wenn ich jetzt nicht... also Dropbox für die ganz normalen Leute, wenn man mit denen was tauschen will. Und für meine eigenen Daten würde ich tatsächlich irgendwie so, hatte ich letzte Woche schon gesagt, einen Sparkle-Share nehmen. Ja, da schiebt er mir alles ins Git. Und es tut, es synkt zwischen mehreren Clients.
Kannst du schlecht klein machen halt, was ein bisschen nervig ist. Also bei Git hast du zwar super die Versionierung, aber irgendwann wird das Ding halt zu dick und gerade wenn du große Binärdateien hast, wird es dann auch
ja, blöd. Oder du nimmst halt OwnCloud, da gibt es nämlich auch Synchronisierungs-Clients.
Nee.
Ja, musst du ja nicht.
Nee, ich meine, gibt's nicht. Aber
das, doch.
Ja,
doch.
Aber das sagen sie ja, das gibt's schon seit Ewigkeiten. Das,
nee, also
es gibt schon seit Ewigkeiten.
Die Betas sind da.
Also die Betas sind da, auch so macOS oder so?
macOS ist noch nicht da, aber Linux und Windows schon.
Windows schon, okay, weil sie hatten ja ewig das mit KDE irgendwie und dann haben sie immer gesagt, ja, kann auch Syncing und so. Nein, das konnte kein Syncing. Aber das, da gibt es ja, jetzt gab's wirklich.
Da gab es auch mal einen Client, der dann irgendwie mit SyncML synken wollte und.
Nee, ganz, sie benutzen. Ja. Ich habe
Sync-Clients. Windows-Client, Tatsache, 1.0. Ja. Linux Clients, Mac Client coming soon, Mobile Client coming soon.
Ja, also das kommt jetzt in den nächsten Tagen. Naja, die haben ja jetzt auch eine Firma im Hintergrund gegründet und dann. Muss
trotzdem jemand finden, der das Ding programmiert.
Ja, aber wenn du Venture-Kapital einsammelst und dann findest du Geld hast, dann kannst du auch Leute einstellen und dann programmiert er das schon jemand.
Hoffe ich doch stark.
Also das sollte ja nicht das Problem sein.
Dann. Richtig. Weißt du, wie das abläuft bei denen? Das ist also auch irgendwie so wahrscheinlich WebDAV. Ich meine, OwnCloud macht ja größtenteils WebDAV, also die haben ja kein AirSync oder sowas, was da als Gegending läuft.
Also bei den Clients weiß ich nicht, könnte ich mir jetzt auch nur die Beiträge da durchlesen und dir das sagen. Also da gibt es ein paar Blog-Einträge.
Im OwnCloud-Blog offiziell?
Ja, beziehungsweise von dem Freitag, den hatten wir auch schon mal im Interview, also bei Radio Tux.
Also der Mensch heißt Freitag.
Der Mensch heißt Freitag, okay. Der Vorname weiß ich jetzt gerade nicht. Der macht so ein Programm, was heißt Kraft und der war vorher bei SUSE und ist jetzt bei OwnCloud und der macht auf jeden Fall den Client und in seinem Blog habe ich so ein paar Sachen dazu gelesen. Also die Dinger kommen und wenn die da sind und stabil laufen, also für mich, also ich meine, gut, du wirst dann auch Dienste haben, Serviceanbieter, die dann OwnCloud ja anbieten und du kannst auch die nehmen, aber für mich jetzt als jemand, der seine Daten eh lieber selber gerne hätte und nicht also in seine Private Cloud oder in seine öffentliche selber trotzdem Private Cloud schieben will, dann benutze ich lieber sowas.
Was ja auch nett ist, weil sie ja gleichzeitig auch noch CalDAV und Dingenskirchen
CardDAV
drin haben.
Ja, das wird schon richtige Eier legen.
Wobei der Blog auch wieder so richtig ekelhaft ist. Das ist auch so, G-Drive ist finally hier und dann steht irgendwie drunter, ja, wir sind ja günstiger, machen das schon lange. Public Link vom Dropbox, what a cool feature. Und dann steht drunter, ja, wir sind ja besser, machen das schon lange. Also die schreiben so ein bisschen.
Apropos der
das ist immer dieses andere Leute
wegmachen. Der CEO von Dropbox hat ja auch gesagt, ja, sie machen jetzt auch eine Suchmaschine.
Ja. Um den anderen mal ins Bein zu dingsen. Genau. Was war zum Teufel mit Dropbox los? Die haben irgendwie neulich dieses, also sie haben ein neues Webinterface, was ja von mir aus schön gut, aber dann share your stuff with a link. Man konnte schon immer auf Dropbox seine Sachen einfach freigeben.
Aber
was war dann
noch? Dachte ich mir auch, aber ich musste das erstmal mit irgendeinem Speziallink aktivieren, dass ich das überhaupt kann. Also dieses Rechtsklicken, create link. Ja. Ich musste da noch irgendwie eine spezielle URL
aufrufen. Über das Webinterface habe ich das schon immer machen können. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich diese URL mal ausgerufen, aber war noch nie neu für mich.
Wie gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich diese Funktionalität lange nicht hatte und ich das dann auch haben wollte und dann musste ich das manuell aktivieren. Vielleicht war das die ganze Zeit in Beta und geht jetzt oder so. Also ich habe auch gedacht, das gibt's doch schon eine Weile.
Ja, ich war total gefreakt aus. Was? Ich habe schon vor einem Jahr Links in Dropbox, deswegen fand ich das Ding immer so gut, weil ich da irgendwie Leuten schnell mal einen Link geben konnte, aber ja. Oh Gott, ich wurde nochmal von Konstantin Hase gefaved. Unglaublich.
Er freut sich.
Richtig. Ich habe herausgefunden, dass nämlich Nyan Cat nur eine Gay-Pride-Version von Tron ist.
Ja.
Aber ja, so viel zu dem Thema. Nee, Online-Storage. Ich probiere die alle durch, weil ich bald geht meine Crashplan-Subscription aus. Und eigentlich bin ich mit Crashplan so halbwegs zufrieden, aber irgendwie ist immer dieser fette Java-Client und ich bin am Überlegen, wie ich meine Backups dann sonst noch machen kann. Also ich habe ja Time Machine, aber ich hätte dann gern noch was mehr.
Du könntest Dings ausprobieren. Also zum einen gibt es da ein echt schönes Mac OS X-Programm, dessen Name mir gerade entfallen ist, wo du direkt
Arc auf
genau,
S3,
genau. Da kannst du genau auf S3 speichern.
Da kann ich nicht online drauf zugreifen, wobei ich das ja mit Dropbox wieder könnte.
Aber du könntest dir auch Dings angucken, Tarsnap.
Nee, mag ich nicht.
Das ist halt super, super CLI und alles.
Ja, aber dann kann ich es auch mit Rsync und sowas selber machen. Nee, ich will.
Aber der kryptet noch und macht das alles sauber.
Ich will. Aber Arc wäre eventuell möglich. Das sieht nicht schlecht aus und Reduced Redundancy Storage ist eigentlich auch recht günstig. Er macht dann ja immer Checksum und lädt dann hoch, was wieder kaputt war.
Also ich backupe immer oder ich sichere immer noch auf meinen Heimserver und schleppe dann halt alle paar Monate mal eine extra Platte irgendwie zu meinen Eltern oder so, dass ich da noch, dann ist das letzte, sollte meine Wohnung abbrennen, habe ich immer noch ein Backup, was 2-3 Monate alt ist, das geht ja auch
nicht. Ja, bei mir ist immer, also ich versuche eben immer sowohl, also Syncing mache ich jetzt erstaunlicherweise gar nicht mehr, weil ich habe jetzt auch noch diesen Rechner, wo ich drauf arbeite, mein Privatzeug auch habe. Backups, ich habe es immer unglaublich gern, wenn ich auch vom Handy aus auf meine Daten zugreifen kann. Wenn jemand sagt, so hier, was zahlst du für deine Krankenversicherung oder so, dass ich da schnell mal schauen kann. Aber das könnte ich theoretisch auch mit Dropbox machen, wobei die schon natürlich ein bisschen komisch drauf sind. Aber das kann ich zum Beispiel mit so Sparkle Share, müsste ich irgendeine Webkit-Geschichte machen.
Deswegen sage ich ja, also ich gucke mir jetzt nochmal OwnCloud an. Also technisch haben wir ja schon drüber geredet.
Ja, aber da komme ich auch nicht mit dem Handy drauf.
Na doch.
Ja, über das Webinterface wird
es gefragt. Nein, es gibt auch Clients für iOS und Android.
Nein, gibt's nicht. Sagen sie, kommen raus, aber tun sie nicht. Ich glaube es erst, wenn die da sind. Die
naja, gut.
Ja, über Syncing haben sie schon seit vor einem Jahr gesagt, dass sie schon das haben.
Keine Ahnung, schon seit OwnCloud überhaupt angekündigt wurden da auch Clients mit angekündigt und jetzt kommen die so langsam.
Richtig, deswegen, also wenn, dann will ich ja was jetzt schon geht. Deswegen, also das ist eigentlich Crashplan, fand ich nicht schlecht. Dropbox ist auch okay, komm mal drauf. Voila, habe ich erstaunlicherweise habe ich ja bei all diesen Dingern irgendwie so Spider Oak habe ich 19 GB frei, voila habe ich 15. Ich habe irgendwas da mal gemacht, aber ich bin mir nie so sicher. Ich habe da noch nichts gefunden. Also Arc sieht zumindest recht poliert und minimalistisch aus, was schön wäre, aber da komme ich dann halt nicht von außen drauf. Aber
Arc kryptet halt dann auch wieder. Schreibt ein kleines Webinterface, was auf den S3-Bucket zugreift.
Ja, aber er lädt halt nicht die Dateien hoch, sondern der kryptet ja auch und teilt die dann auf in Blöcke und so. Und da gibt's eine Open Source C-Bibliothek, die dann irgendwie Arc Recovery heißt oder so, die das wieder entschlüsseln kann, aber das geht dann halt auch nicht so anständig.
Ja.
Ja, Sharing, ne?
Das ist immer noch ungeklärt irgendwie. Also es gibt noch nicht die ultimative Lösung, die für alle funktioniert. So habe ich das Gefühl jedenfalls.
Richtig. Ich weiß nicht, gibt's denn iOS Git Client?
Keine Ahnung.
Aber
OwnCloud Client 1.0.1 sieht doch schon mal gut aus. Ich verlinke das mal hier.
Ja, aber auch nur Linux dann und Windows und ich bin noch nicht sicher, wie gut die sind. Und das nach iOS ist dann halt noch eine Weile.
Das Ding. Vor allem kann es halt auch mal wieder passieren, dass man sich aus Versehen mal wieder einloggen kann, ohne dass man ein Passwort dazu braucht,
wie wir es halt
letzte Woche hatten. Und das ist halt, also ich traue ehrlich gesagt diesen Cloud-Anbietern schon eher zu, dass die da das Zeug sicher verwahren, weil bei denen halt auch ihre Existenz als Firma damit dranhängt.
Also den patchen die für sich und ich.
Genau, die können halt irgendwie 10 Releases am Tag ausrollen, was du halt mit OwnCloud normalerweise nicht machst.
Richtig. Deswegen, ich muss mal überlegen, dieses Arc war ganz nett, komme ich nicht ran. Naja, egal. iPhone Undock. Also es gibt auch noch irgendwie so bei The Verge gab es so eine Terms of Service Vergleichsgeschichte.
Genau, die haben wir ja auch mal verlinkt. Die haben dann auch die abgedatete Version von den Google Terms of Services mit irgendwie zitiert und verlinkt und überhaupt. Das kann man sich mal durchlesen, wenn man sich dafür interessiert.
Richtig. Es gibt interessanterweise einen neuen iPhone-Unlock. Im Normalfall ist es ja fast nicht mehr nötig, da du ja die Dinger von Apple in jedem Land eigentlich direkt kaufen kannst. Aber solltest du irgendwie ein gelocktes iPhone haben, dann ins Ausland fliegen wollen und da irgendwie vielleicht eine andere SIM reinstecken, dann kannst du das Ding jetzt, wenn du lustig bist, jailbreaken und erstaunlicherweise aktivieren über irgendwelche komischen Jailbreak-Tools. Da haben sie jetzt wohl für alle Basebands das gemacht. Ich weiß noch, damals war ich in den USA und habe mir überlegt, ob ich mir ein iPhone 4 kaufen soll, vor dem 4S. Und die haben auch alle gemeint so, ja, sollte eigentlich ein Unlock bald kommen, nimm doch irgend so eine komische Imposer-SIM zwischendrin, bla bla bla.
Was ist dann eine Imposer-SIM?
Ist eine ganz komische Sache, nämlich musst du die zwischen deine SIM und dein Handy stecken und dann irgendwie deinen Notrufcode wählen, weil für den Notrufcode wird dann irgendwie kurz die SIM freigeschalten automatisch und der klaut sich das dann irgendwie, dann musst du sofort wieder auflegen und dann ist deine SIM
frei. Ach so, das ist dann quasi so ein Man-in-the-Middle-Modul, was so vorgibt, ein AT&T-Dingens zu sein.
Richtig, aber dann mit der Aktivierung über den Notruf quasi, weil er dann ja irgendwie Timsi sonst was, ja, nee, würde ich auch nicht machen. Das macht dann auch, sagen sie immer, ja, dann kannst vielleicht kein MMS empfangen und dann gehen Daten manchmal nicht richtig. Ja,
gut, und MMS wäre mir egal, aber Daten ist halt schon ein bisschen.
Ja, das war auch keine schöne Lösung. Und jetzt gibt es so ein, zumindest finde ich es interessant, dass die immer noch dran sind und dass eigentlich kein, also dass sie, selbst wenn sie es versuchen, das nicht so richtig super sicher hinkriegen, da gibt es auf jeden Fall jetzt einen iPhone-Unlock über so ein SAM-Modul-Gedingsel. Lustig, ja. Kann man sich mal durchlesen, I clarify. Das sind keine technischen Details, aber so wie es halt aussieht. Und ist schon newswürdig, würde ich sagen. Ja. Okay.
Ja, ich bin immer noch im Chat hier beim Rumtippen über die ganzen Dienste, Anbieter zu Syncing und Gedöns. Richtig. Wo waren wir jetzt gerade?
Das Valve Employee Handbook haben wir jetzt.
Da ist übers Wochenende so ein PDF aus der Wolke gefallen, habe ich gehört.
Richtig. Schon wieder Wolke. Genau, das Handbuch für neue Employees, sogar die First Edition 2012, also was recht Neues. So jeder neue Employee, der zu Valve kommt, der kriegt das Handbuch. Und echt cool gemacht, also so auch so ein bisschen ihre typische Steampunk-Cartoon-Geschichte da mit drin. Reden so ein bisschen über die Firma, was es für sie ausmacht. Und es ist echt, also da merkst du halt, manche Firmen sind einfach besser als andere Firmen, so für Leute zum Arbeiten. Bei denen zum Beispiel ist es so, dass du zu Valve kommst und dich teilt keiner in ein Projekt ein. Du kommst dann einfach hin.
Du denkst einfach, probierst mal ein bisschen rum, was macht denn Spaß und dann bleibst du da vielleicht.
Genau, dann denkst du dir, wem könnte ich denn wie wo helfen, schaust dich so ein bisschen um, lebst dich erstmal eine Woche ein, schaust, was die anderen Leute so machen und dann kannst du sagen, hey, hier bei euch in dem Spiel, das sieht total cool aus, da würde ich gerne mitmachen, kann ich da euren Continuous Integration Server erstmal aufsetzen, dass ich ein bisschen was lerne und sagen, ja, klar, kein Thema. Und so läuft es bei denen. Also du wirst nicht eingeteilt und das heißt nicht,
du machst das. Das ist ja cool. Die haben auch rumfahrbare Schreibtische und haben hier jetzt auch eine Beschreibung mit drin, wie man den Schreibtisch zu einem anderen, in ein anderes Büro schiebt. Und da kann man quasi nur den Stecker rausziehen und den kompletten Schreibtisch inklusive Rechner und Monitore und allem
einfach. Monitore?
Ja, die haben zwei,
zumindest. Mal. Also auf dem Bild,
Auf dem Bild, aber ich meine, wer hat bei der Arbeit zwei Monitore?
Ja, ich wollte es
also nochmal gesagt haben. Marc, aber auch nur, weil er,
keine
zwei Monitore will. Aber ich meine, hey.
Weil du immer im Bett arbeitest oder was?
Nee, ich finde, ich brauche das nicht. Echt? Wofür brauche ich denn zwei? Ich kann das alles auf
einen. Screen Estate, Marc. Ich kann ungefähr sechs.
Nein. Alles so simpel wie möglich.
Ich kann sechs Vim-Split-Screens auf einem Monitor darstellen und nebenher noch eine mehrfach gesplittete Shell mit
Tim. Brauch nur einen, weil ich nur an einem gleichzeitig.
Aber was ist, wenn du einen Code portierst? Ah, egal, lass mal.
Ja. Dann merke ich mir alles. Alles gar kein Thema.
Okay, das ist die Luxusvariante davon.
Du hast einfach dein Screen in deinem Kopf.
Richtig. Das Einzige, was ein bisschen komisch war, war das Stack-Ranking, wie die Employees bezahlt werden, wie sich das so zusammensetzt. Also du denkst, Valve ist total gut bis irgendwie Seite 30, glaube ich. Und dann wird es irgendwie
ein bisschen. Bei mir dieses PDF super hart.
Bei mir total gar nicht.
Echt? Ich kann da nicht scrollen, ohne irgendwie, das ist super. Ja. Das ist der Rechner vielleicht einfach zu langsam.
Ey, du hast auch 12 Tabs offen. Ich habe hier nur ein Safari-Dingens.
Ich habe ja hier...
Komm, dann lass uns lieber über Spiele reden.
Genau, auf jeden Fall, Valve ist ganz nett mal durchzulesen. So, wäre cool, wenn es mehr so Dinger gibt.
von der Spieleschmiede zu einem echten Spiel oder wie?
Ja, ein echtes Browserspiel und zwar
Vim Adventures.
Vim Adventure, genau. Also du kannst es hier mal angucken, das ist so ein browserbasiertes Spiel und du bewegst dich da drin wie im Vim. Das heißt, du willst jetzt hier runter und dann drückst du hier J und dann willst du nach rechts und dann musst du halt da durch und musst Schlüssel suchen und sonst irgendwas und früher oder später bekommst du dann auch...
Kann ich auch mit DD was löschen?
Jein. Also ich hab bis jetzt erst nur die ersten beiden Level gespielt, danach muss man sich irgendwie mit einer E-Mail-Adresse anmelden und dann bekommt man irgendwie eine Nachricht, wenn es neue Level gibt. Aber man bekommt dann später, kann man so Zusatzbuchstaben einsammeln. Und dann kann man zum Beispiel Steine mit einem W überspringen, wenn sie inmitten von einem Wort liegen und so. Also das ist so ein lustiges Browser-Adventure-Game und da muss man halt auch so Schlüssel einsammeln, damit man Truhen aufmachen kann und man kann dann halt, je weiter man kommt, je mehr Buchstaben hat man zur Verfügung, die man dann benutzen kann, um irgendwelche Hindernisse zu überwinden.
Trainiert so ein bisschen dieses Muscle, also diese...
Ja, dieses Muscle Memory, was man halt eh hat,
wenn
man
mit
Muskelgedächtnis, ich glaube, gibt es im Deutschen? Ich weiß es nicht. Also Muscle Memory halt, dass man einfach nicht mehr drüber nachdenken muss, wie man seinen Cursor in Vim bewegt mit HJKL.
Adaptives Muskelgedächtnis.
Ja.
Ich finde es nicht
das gut. Das ist doch wie in den Türrahmen stellen und gegendrücken und dann rauslaufen, dann gehen die Arme auch automatisch selber hoch.
ja. Nee.
Doch.
Oh ja, also ja, tun sie, aber nein, ich glaube nicht. Das ist dein
Kurzzeitgedächtnis. Also ich fand es auf jeden Fall nett, weil da kann man einfach mal seine Vim-Skills spielerisch verbessern.
Da merke ich mir, wie scheiße ich bin, weil ich dieses HJKL einfach total nicht raff.
Das ist einfach, das sind die gleichen Shortcuts wie Google Reader.
Ja, J und K mache ich da immer nur, aber ich mache H und L nicht.
Ja gut, aber H und L ist ja klar.
Nee.
Also H links, L rechts, die liegen ja da schon so auf der Tastatur. Ja,
nee. Egal. Nicht mit mir, meine Herr, nicht mit mir.
Auf jeden Fall fand ich das ganz lustig und
genau,
Nano.
Nein. Total aber auch. Diese Diskussion möchte ich jetzt nicht nochmal anfangen.
Du bist ja auch in Unterzahl heute.
Ja, das spielt keine Rolle. Nano ist nicht relevant.
Doch, total relevant.
Richtig. Das
wird immer als erstes installiert.
Was auch relevant ist. Das wird
als erstes deinstalliert.
Bitcoin! Ja, mir war neulich langweilig, ich habe mich wieder reingelesen. Ist ganz lustig.
Funktioniert es immer noch?
Ja, funktioniert immer noch. Und es gibt auch so eine halbwegs aktive Börse jetzt, was ganz interessant ist. Bedeutet, du kannst ja entweder selber minen, da gibt es jetzt FPGAs, ist eigentlich ganz interessant, falls du mal ein FPGA kaufen willst, wenig Strom, schnell Bitcoin. Aber es gibt auch eine Börse, GBLSE oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Da gibt es zwei nette Threads auf bitcointalk.org. Da gibt es einmal Hashing-Preise. Bedeutet, wenn du sagst, ich will Bitcoin minen, aber ich will nicht selber, dann kannst du dir einfach Anteile an einem Hashing-Unternehmen kaufen. Einem Mining-Unternehmen.
Echt?
Ja, kannst du wirklich. Scheiße. Und dann kriegst du halt deine Dividende ausgeschüttet, je nachdem, wie viel die minen. Was gar nicht so schlecht ist eigentlich vom Prinzip her. Und es gibt normale andere Dinge, wo du Dividende ausgezahlt kriegst und erstaunlicherweise viel. Also ich weiß nicht, wie hoch wir da gehen, aber 2,27% pro Woche ist gerade das Höchste und die kriegst du auch. Also ist immer noch hohes Risiko, aber ganz lustig und ja, ist nett, so geldanlagetechnisch. Mal ein bisschen nach Bitcoin schauen, aber nur, wenn ihr was zu verlieren habt und das war kein Anlagetipp.
Einfach mal Spaß haben mit Bitcoin. So, ich glaube, das war's in Sachen.
Das war's zumindest News. Für die News, ja. Genau. Beziehungsweise eine Sache, die man jetzt auch zur News zählen kann, weil es heute passiert ist, nämlich dieses Schuppentier ist da. Dieses genau, präzise Schuppentier.
Der Precise Pangolin.
Genau. Ja. Ubuntu 12.04 Long-Term Support. Also wieder, keine Ahnung, wie lange fliegen die, ist immer 6 Jahre oder sowas?
Lang genug, ja.
Lange, also lange auf jeden Fall. Wir haben ja hier.
Ich glaube, es waren sogar 5 nur.
Also lang genug, aber nicht, wenn ihr ein Wasserfallmodell entwickelt, dann ist es nicht lang genug. Da müsst ihr dann die Server updaten, bevor ihr fertig seid. Das ist dann uncool.
Okay, na, aber die Server-Variante wird ja immer noch mal länger als die Desktop-Variante.
Da, Wasserfallmodell.
Die Desktop-Variante wird, glaube ich, auch nur 2 oder 3 Jahre supportet, wenn mich nicht alles täuscht.
Also wir haben hier auf dem der Server, der gerade dieses Streaming macht, ist auch ein LTS, ein Ubuntu. Ja,
darum ist er auch immer so laut.
Deswegen ist er bestimmt auch immer so laut, ja. Also der könnte dann jetzt auch mal geupdatet werden. Was war denn die letzte Ubuntu LTS-Version? War das nicht 10.04?
Doch, oder? Ubuntu? War es 10.04?
Lucid.
Ja, Lucid Links, das war 10.04, glaube ich. Mhm.
Hm? Müssen wir auch mal kurz googeln, aber ich glaube, also die letzte LTS-Variante ja, läuft genau. Hier noch drauf. Das heißt, also man kann ja immer von LTS nach LTS springen. Das ja. Könnten wir dann hier mal machen. Das oder kommt. Wir könnten auch mal einfach ein richtiges Betriebssystem.
Kommt bei uns dann auch demnächst in der Firma, wenn wir dann anfangen, auf 10.04 abzudaten.
Ah, ja. Ja. Erstmal Lucid, dann schauen wir, wo wir hinkommen.
Also was steht hier da? Bis 2017, bis Ende 2017.
Ja, das sind 5 Jahre.
Mhm. Ja. Und die Server-Variante nochmal ein bisschen länger.
Achso, das war jetzt Desktop-Variante.
Obwohl, nee, die gibt es gar keinen Unterschied mehr.
Hm, okay. Aber das ist auch blöd, da müssen die da irgendwie in Firefox in Version, keine Ahnung, wo sind wir gerade? 10?
12, glaube ich.
12?
Seit naja.
Vorgestern oder vorvorgestern.
Ja. Erstaunlicherweise. Da ja. Habe ich auch noch ein Mimimi später.
Oder habe ich noch einen
die Ausweis-App? Ja, genau, ja. Müssen Sie den Firefox was zurückporten oder was?
Ja, nee, da müssen die da einfach die ganze Zeit die Sicherheitsupdates reinfrickeln und so. Oder weil ja. Das ist ja quasi ein stabiles Release, da können die ja jetzt nicht jedes Mal alle paar Monate den neuen Firefox installieren, oder, Ingo? Wie ist es?
Nö, wahrscheinlich müssen die das backporten dann, ja, wenn das geht. Und dieselbe Entwicklungsarbeit reinstecken. Deswegen hat ja auch die 1204 LTS jetzt tatsächlich den 2.3er Linux-Kernel bekommen.
Mhm.
Statt, also 3.0.
2.30, nein, doch.
Was?
Was?
3.2. Was habe ich gesagt?
2.30.
2.3 wäre auch lustig.
2.30.
Überraschung! Ja, ja, sehr schön.
Genau, oder 2.640. Je nachdem, kann man sie auch nennen, glaube ich.
Richtig. Ne? Können wir die nicht auch? 2.6, Wunder, die haben doch alle sicher auch Codenamen.
Codenamen bestimmt.
Masturbating Monkeys größtenteils, weil Linux dafür verantwortlich ist.
Ja. Richtig. Oder Interface-Nazis oder.
Das wär super, wenn die Codenamen hätten, je nachdem, was für Unflätigkeiten Herr Torvalds während der Entwicklung herausgelassen hat auf die Mailingliste.
Ja,
da kann man doch sicher, halt. Da kann man einen Machine Learning-Algorithmus für schreiben, der immer seine Mails durchgeht nach Schweinkram und dann die Kernel so benennt.
Scheiße, das sollte man echt mal machen, weil da. Oh, ja, da hätte man jede Menge Spaß.
Richtig.
Also ich mag den Linus ja total und der, auch weil er immer super Schimpfwörter benutzt, weil Masturbating Monkey ist einfach mal gut. Das könnte man echt mal machen. So.
Ja.
Ja. Wo waren wir? Wir waren
also, bei Ubuntu. Genau, der Chat hat gesagt, Firefox ist eine Ausnahme, da benutzen die scheinbar irgendwie immer die aktuelle Variante und
backporten. Es gibt von nicht. Firefox ja auch Long-Term-Release, LTS-Version von Firefox.
Ja, siehst
seit
du?
Neuestem. Aber da komme ich bei Mimimi dazu.
Okay. Moment. Und also der Kernel ist auf jeden Fall der 3.3.2. Der wird auch im nächsten Debian eingesetzt und deswegen wird der auch ultra lange supported. Da hatten sie Glück jetzt mal. Ja. Weil 3.3 ist ja auch jetzt schon draußen, ne? 3.3 haben wir nicht auch schon 3. Ich weiß nicht. Ich müsste einfach ein Uname machen.
Nummern sind ja Schall und Rauch.
Uname. Ah, was haben wir denn gerade drauf hier? Uname
minus A 11.3.
Oh, ich bin.
Was?
What?
11.3?
Ich glaube, du redest vom Firefox und du redest vom Linux-Kernel.
Nee, ich nehme Darwin-Kernel.
Ach so.
Uname-A. Wenn Ingo sagt, dann mache ich.
Du machst so alles, was ich sag?
Ich evaluiere alles, was du sagst, direkt. Sag jetzt mal nichts Falsches, sonst haut es mich hier weg.
Okay.
Genau. Ja. Ich kann noch nichts dazu sagen. Ich
habe es heute mal ausprobiert.
Wo?
LTS. In der virtuellen Maschine.
Ach so.
Und? Ja.
Bunt?
Funktioniert.
GNOME 3 Standard, ne? Und so. Hä? Haben die Wayland jetzt drauf? Achso, mein Server wieder. Ja, super, Server ist ja immer geil.
Wovon redest du? Also, GNOME 3 ist nicht dabei.
Aber wäre benutzen, auf der Desktop-Version?
Nein, die benutzen Unity. In welchem Jahrhundert lebst du denn?
Ach, fucking. Ja, ich habe.
Wir benutzen es nur auf dem Server, deshalb ist es alles.
Ich habe GNOME 2 fand ich immer ganz nett und dann kam irgendwie, habe ich nur gemerkt, dass da ein riesen Shitstorm war um 3 und da weiß ich gar nicht, was Unity
genau.
ist.
Und deswegen.
Wayland, benutzen Sie Wayland?
Nee, noch nicht.
Wayland Smithers?
Nee, noch nicht.
Achso, mir ist übrigens ein schöner Codename dafür eingefallen, nämlich der Chat hat gerade gemeint, dass wir noch ein Adjektiv brauchen für den Interface-Nazi, um die Verse mit Masturbating Interface-Nazi. Das wird das nächste Ubuntu-Release.
Ich glaube, die muss aber auf Alliterationen
ist achten. Doch egal. Einfach ignorieren.
Alliteration wurde durch Schockeffekt ersetzt. Sehr genau. Schön.
Ich habe unseren Sendungstitel.
Was du über den Interface-Nazi?
Wodurch was Schocktherapie ersetzt?
Schockeffekt, aber.
Ja, genau.
Kompetenz durch Ignoranz, sehr schön.
Kompetenz.
Kompetenz, sehr schön. Genau. Hier steht Rage, besser, aber immer noch nicht gut genug.
Ja, also finde ich.
Geraged. Du hast geraged?
Ich habe geraged. Also ich habe das halt in der virtuellen Maschine mal einfach ausprobiert und ja, ich habe auf dem Netbook hier auch eine Weile mal Ubuntu benutzt mit Unity, deswegen habe ich mich so ein bisschen schon dran gewöhnt, aber es ist halt, ich benutze sonst Arch oder seit neuestem auf dem Desktop auch wieder OpenSUSE und wenn dann entweder KDE oder LX.de und halt nicht so Unity. Und ich meine, ich find's gut, dass sie sich an die Normalverbraucher in Anführungsstrichen wenden und das versuchen, so gut wie möglich irgendwie hinzukriegen. Und es wird ja auch immer besser. Und wenn man sich so heute die Kommentare so alle durchliest, ja, da und da ist es verbessert und irgendwie dieses neue Heads-Up-Display und
dieses Jahr wird ja das Jahr von Linux Desktop.
Auf jeden Fall. Und
Linux auf dem Desktop. Immer, jedes Jahr. Okay, ja.
Seit Golem hat auch geschrieben, Unity wird reif und total toll. Aber die Sachen, die mich genervt haben beim letzten Mal, sind immer noch so. Also zum Beispiel dieses Indicator-Menü da oben, wenn da kann man ja so einen Twitter-Account und alles eintragen und es ist ja toll, dass das Ding dann ständig die Tweets gibt. Aber wenn ich da drauf fahre mit der Maus, dann wird es irgendwie so komisch grau, du kannst es nicht mehr lesen. Was soll der Scheiß? Also entweder, ja, ich fahre da mit der Maus drauf und will es dann in dem Moment, hey, ich will mir das länger durchlesen, dann zeig's mir auch richtig an und nicht irgendwie, dass es dann so komisch, so total verschleiert wird und du es nicht lesen kannst, weil sonst wird's ja gleich weggehen,
ja,
ne?
Ja.
Das ist, oder ich gehe hin und klicke es an und komme dann in die App, die mir das richtig anzeigt. Aber beides geht nicht. Es wird so komisch grau, so durchsichtig, dass du es nicht mehr lesen kannst. Und anklicken, dass irgendwas passiert, tut's auch nicht.
Ich habe ja gehört, das wurde von Interface-Nazis designt, aber ich bin mir da nicht so sicher.
Also, die Stelle verstehe ich nicht. Und dann haben sie ja natürlich mal wieder irgendwie ihren Medienplayer geändert. Ach. Sie benutzen jetzt wieder Rhythmbox statt vorher Benchy.
Wow.
Ja, ich meine, den normalen User wird es nicht interessieren und wenn du zum ersten Mal Ubuntu installierst, juckt es dich auch nicht, was das für einer ist. Ja. Wow. Ihren Music Store haben sie da irgendwie eingebaut, aber gerade bei Benchy, okay, es ist komische Mono-Software, weil wir eigentlich Mono-Software, aber trotzdem war das halt featurereich, hatte Anbindung an Amazon Music Store und so eine Scherze, das hat jetzt Benchy, das hat Rhythmbox jetzt nicht. Und deswegen hast du jetzt nur wieder den komischen Ubuntu Music Store. Ja. Und das verstehe ich halt nicht. Ständiger Wechsel an der Stelle.
Kriegen sie Geld für?
Ja.
Ja, aber.
Und Ubuntu hat mich auch, als ich es das erste Mal installiert habe, schon super verwirrt. Weil es hat mich nicht nach einem Root-Passwort gefragt. Das hat mein komplettes Weltbild damals zerstört.
Ja, gut, aber das machen meistens die meisten Linux-Distributionen mittlerweile.
Das war ich zu der Zeit noch nicht gewöhnt, da standardmäßig immer sudo zu verwenden. Und ich habe einfach gedacht,
da war der Pfleidi peinlich berührt.
Ja.
Muss man aufpassen.
Ja.
Und was mich noch nervt, also sie haben ja dieses wie heißt denn dieses Dash? Also wenn du Alt F2 oder sowas drücken würdest oder da oben in die Ecke gehst, das erste dieses Dash aufmachst.
Achso, in das macOS-Fensterübersicht.
Du meinst sowas wie Exposé?
Nee.
Nicht?
Nein. Nein, das Ding, was dir die ganzen letzten Anwendungen anzeigt und überhaupt die Anwendungsübersicht.
Sowas wie Spotlight.
So iOS, so Tap-Tap und dann siehst du...
Ihr habt tatsächlich noch nie ein neueres Ubuntu verwendet, oder? Guckt euch mal die Screenshots an.
Doch, aber das ist Exposé. Also wenn du so nach links oben fährst, dann geht es ja so wüt raus und dann siehst du deine Fenster, die gerade offen sind.
Ich habe keine Ahnung, was er gerade erzählt.
Das ist Exposé.
Darüber rede ich nicht. Ich meine das Dash.
Was ist
Ja. Das ist das Ding, wo du draufklickst und dann hast du so die Übersicht von, also nicht, dass er irgendwie die Fenster anders aufteilt, sondern du siehst, da hast einfach eine Eingabemaske oben.
Ja, dann kannst du, genau, oder du klickst halt auf eins drauf und dann kommt es halt wieder so in den Vordergrund gefahren. Also das ist ein Bild? Nein. Das ist exakt dasselbe, glaube ich.
Ich glaube, Ingo meint
da ist, glaube ich, das Problem. Wenn du es nicht erklären kannst, läuft irgendwas falsch. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen.
Ich glaube, Ingo meint sowas wie ein Dock, oder? Da, wo die laufenden Programme drin sind und dann kann man die
so auswählen. So alt-tab-mäßig.
Alt-Tab-mäßig. Ja, also das Dock hast du ja an der linken Taste. Also an der linken Seite.
Leiste. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Richtig.
Und ich, also da ich ja, wie gesagt, eher KDE-Nutzer bin, wollte ich ja mal so einen Texteditor aufrufen. Also ich wollte einen Editor aufrufen. Tippst du da Editor ein und dann sagt er, ich konnte zu ihrem Suchkriterium nichts finden. Mhm. Ja, und dann denkst du schon.
Hättest du wem eingetippt?
Ja, und dann? Was wäre dann passiert?
Dann hätte ich GWM gefunden, vermutlich. Ja,
das ist halt so das letzte bisschen Politur, das im Normalfall auf Betriebssystemen fehlt.
Aber also ja, das war, ich saß echt davor und dachte, scheiße. Ja, ich meine, wenn du weißt, dass es G-Edit heißt, dann hättest du das natürlich auch eintippen können. Mhm. Dann hätte er das auch gefunden und gestartet. Mhm. Aber ich wusste nicht, wie das blöde Programm unter Gnome oder sowieso heißt. Ja, ich kannte Kate und wollte jetzt einen blöden, komischen Editor einfach mal aufrufen, um da was reinzuschreiben. Also tippe ich Editor ein und das Ding sagt, nee, findet er nicht. Weiß er nicht, was er machen soll. Wenn du dasselbe unter einem KDE machst, ja, Alt-F2 und sagst, hier, Editor, findet da eine Menge. Findet da Sound-Editor, Text-Editor.
Bestimmt doch 8 alles, Sachen, die gar nicht Editor heißen.
Schon, aber die wichtigsten Sachen sind da, ja. Und bei dem Ding gibst du es ein und ich habe gedacht, hä, wo ist denn das? Bitteschön, freundlich für Einsteiger.
Ja. Macros 10 schlägt mir vor, das Dictionary
Eintrag. Ja, wenn du nicht weißt, was Editor ist, dann sagt er dir das auch ruhig mal.
Genau, dann sagt
er mir. Ja, aber dann wenigstens macht der irgendwas, ja?
Ja, das Ding sagt wie. Das ist halt immer so diese Politur, finde ich, die einfach teilweise fehlt. Und das kann man Leuten so schwer beibringen. So, was ist die Lupe? Da klickst drauf und gibst ein, was du starten willst. Klick, geht nicht. So, geht nicht. Doof.
Ja, das ist so ein bisschen schwierig.
Poliert. Ich bin sicher, in einem Jahr oder so wird
also, gut. Also ich wollte jetzt auch einfach nur mal ragen, mich nervt es, sie sind zwar für Einsteiger und dann kriegen sie solche Sachen trotzdem nicht hin. Ich meine, es kann trotzdem das beste, super tollste System sein und ich freue mich, wenn ihr das einsetzt und es toll findet und das ist ja auch okay. Ich habe es getestet und habe mich dann gerade an diesen zwei Stellen megamäßig extrem aufgeregt und benutze es deswegen nicht. Ja, das sehr wollte gut. Ich jetzt einfach nur nochmal gesagt haben. Aber es ist toll, es gibt es jetzt und wir stellen es hier auf dem Radio Tux oder Binärgewitter-Server ja auch um und bla und an einer anderen Stelle, ihr benutzt es ja auch irgendwo auf irgendwelchen Servern. Es ist auch eine schöne Linux-Distribution, also aber.
In der Firma schon, privat bin ich immer noch bei Debian.
Arsch.
Und Arsch. Debian okay. Und Arsch, ja.
Ubuntu zusammenfassend Ingo rangiert. Rangiert, egal.
Güterzüge.
Richtig.
Ja.
Ingo macht den Güterzug.
Die habe ich früher aber gezählt.
Sehr gut.
Ach, du bist auch so ein Transporter.
Ja, genau.
Das ist
gut. Ich habe letztens dieses lustige Video gesehen mit dem Typ, der sich super freut, weil ein besonderer Zug vorbeifährt.
Ja, das haben sie doch in.
NZW.
Irgendwo haben sie im Podcast, genau. Meteor.
Genau, das ging vor ein paar Tagen, ging das größere Wellen durch die Tech-Presse. Geschlagen. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Also das ist ein Web-Framework, was mal so ein paar Dinge grundlegend anders macht, als die so bisher etablierten. Zum einen ist es so auf eins meiner Steckenpferde, so Realtime-Web komplett optimiert. Mhm. Zum anderen ist es ein komplett in JavaScript geschriebenes Web-Framework, was serverseitig und clientseitig zudem noch versucht, einen Großteil des Codes wieder zu verwenden. Mhm. Und die haben halt im Endeffekt da ein System außenrum gebaut, was dir erlaubt, Models client- und serverseitig zu benutzen und den Status darüber über WebSocket zu synchronisieren und diese Models wiederum an eine MongoDB anzubinden, sodass sie auch persistiert werden.
Genau, also dieses Data Binding heißt es normalerweise, dass du halt quasi, wenn du in ein Array was Neues hinzufügst, im Backend, dass dann im Frontend automatisch in der Liste dieses Ding auch da aufpoppt. Dass
dann plötzlich ein HTML noch mitgerendert wird, genau.
Richtig. Und so automatisch, ohne dass du da Großcode für schreiben musst und persistent.
Genau,
und so.
Also da sind auch ein paar gar nicht so Unbekannte dabei. Also unter anderem der Mensch, der ursprünglich mal Etherpad geschrieben hat, der dann von Google gekauft wurde, da an Google Wave mitgearbeitet hat und jetzt mittlerweile halt da irgendwie sein Zeug macht. Dann noch ein paar andere, die irgendwie so MIT und überhaupt und sowieso scheinbar einen Namen haben. Die kannte ich jetzt persönlich nicht. Da würde ich mal gerne so grundlegend drüber reden, weil auf der einen Seite finde ich das Framework oder das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, recht interessant. Auch die machen auch so Geschichten wie, also im Hintergrund benutzen die Node.js, was ja normalerweise bekannt ist durch seine asynchrone Kommunikation und dass man halt immer überall Callbacks angeben muss, wenn irgendwie eine Aktion ausgeführt wurde und so weiter. Was die jetzt allerdings machen, ist, die benutzen noch eine C-Erweiterung für Node, die jeden Request in eine Fiber, also in einen Na, aber, ja. In eine Coroutine rappt. Und damit kann man dann quasi auch, ist man auch in der Lage, synchron aussehenden Code zu schreiben, der trotzdem intern asynchron läuft. Mhm. Ist jetzt die Frage, was haltet ihr so davon grundlegend?
Ja, es ist schon nett. Ich finde es interessant zu sehen, dass wir eigentlich immer weiter weg von eigentlichen Web-Apps gehen, weil hier machst du ja mit dem Web selber eher weniger und du hast einfach einen Framework drüber, dass dir das so abstrahiert, dass du da, also es ist jetzt nicht mal mehr so ein normales Call-and-Response-Prinzip, dass genau, da jemand reingeht und genau. Was wird gemacht, generiert und wieder raus, sondern es ist halt eine andere Art von Anwendung.
Genau, also es geht jetzt halt auch größtenteils auch in die Richtung hybride Anwendung. Du hast einen Teil deiner Applikation, zum Beispiel Twitter ist da ein gutes Beispiel, was glaube ich auch irgendwo in deren Docs genannt wird. Twitter hat irgendwann mal ein Rewrite gemacht, was komplett JavaScript-basiert war und eigentlich nichts mehr auf der Serverseite generiert hat und dann musstest du halt irgendwie 4 Sekunden warten, bis dein komplettes JavaScript in die komplette Seite geladen war. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass die halb-halb rendern, dass die wichtigen Sachen, die erstmal benötigt werden, um irgendwie im Client irgendwas darzustellen, auf dem Server rendern und dann den Rest mit JavaScript asynchron nachladen.
Ja.
Und das ist jetzt halt so ein Framework, was dir erlaubt, sowas so zu bauen, dass du quasi nicht extra Leute haben musst, die dafür irgendwie Vollzeit angestellt sind und dafür regeln, dass die richtigen Teile zur richtigen Zeit gerendert werden oder auf dem richtigen Teil, also auf Client oder auf Server.
Ist das Zeug durchsuchbar?
Welches Zeug?
Die Meteor-Anwendung, gerade wenn du so Data-Binding an Objekte hast und das standardmäßig da quasi rausrenderst, wenn ein Google auf deine Seite kommt, ich meine, sie können JavaScript evaluieren, aber gerade mit so Websockets und so Spielereien denke ich nicht, dass der Server das bisher macht.
Also ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass Dinge, die man in so einem Framework schreibt, die sind nicht dazu gemacht, dass die von der Websuche oder von einem Indexer irgendwie.
Also echt nur sehr interaktive, personalisierte
werden. Also ich würde eher davon ausgehen, dass du sowas benutzt, wenn du super interaktive Sachen hast für stark individuelle Anwendungen,
die auch
du
nur halt, private Daten, genau, also genau. Nicht bei Twitter willst du ja immer noch, dass dein Tweetstream irgendwie geindexiert wird, aber ja.
Genau, also ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass man solche Anwendungen halt eher sich standardmäßig schon mal einloggen muss, um sie überhaupt benutzen zu können. Deshalb vielleicht, also es gäbe bestimmt irgendwie Möglichkeiten, da die durchsuchbar zu machen, aber ich denke, da ist momentan nicht so der Fokus drauf. Ja. Ich habe da so ein paar Kritikpunkte an dem Ganzen. Ich habe mir das mal angeguckt und ich bin ja eigentlich schon ein Freund von Node.js und so weiter. Und da finde ich es ein bisschen blöd, dass die jetzt anfangen, ihr eigenes Modulsystem zu entwickeln und nicht das von Node verwenden. Die haben dann auch ihre eigenen Erweiterungen, die man für dieses Meteor schreiben kann. Mhm. Die allerdings dann wiederum quasi inkompatibel zu dem Rest von Node sind.
Oh.
Dann kann man es auch nicht über NPM installieren, sondern wenn man das runterlädt, dann führt man halt ein Shell-Skript aus, was einem dann auch gleich noch einen Node dazu baut. Das heißt, es ist jetzt quasi nicht so, wie man zum Beispiel Rails hat und man installiert da halt davor ein Ruby und installiert dann einfach ein Rails danach über das Modulsystem, sondern das ist halt quasi schon irgendwie seine eigene Welt.
Ja, sie machen auch ein eigenes Deployment, was ja an und für sich ganz nett ist, weil es halt automatisiertes Deployment und gerade auch Bundling, also dass du das noch als Tarball aufdingsen kannst. Mhm. Das ist ja schon ganz nett, aber es ist halt auch so ein recht großes Silo. Also es ist ja schon teilweise so, dass du halt bei großen Web-Frameworks, keine Ahnung, Rails, Django, sonst was, da musst du natürlich auch Leute haben, die sich da spezialisiert mit auskennen. Aber im Normalfall ist dein Webserver zumindest immer grob dasselbe oder deine Templates sind ungefähr groß grob dasselbe.
Und
hier ist halt gar nichts.
Ja, genau. Ähnlich. Normalerweise hat man da halt auch, also zumindest auf der Serverseite bei Node gibt es ja halt auch mittlerweile Sachen, die sie etabliert haben, wie zum Beispiel das Connect Middleware Framework, was eigentlich von so ziemlich allen Webanwendungen und Webframeworks benutzt wird. Mhm. Da machen die, glaube ich.
Ist so wie Rack ähnlich dann
für Node? Ja, ist ungefähr so wie Rack oder wie Whiskey für Python, so in der Art. Da basiert zum Beispiel auch das Express-Framework wiederum drauf. Da kann man dann auch seine eigene Middleware und Logger und Dings laden. Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, was die intern alles verwenden. Ich habe den Code noch nicht durchgeguckt. Kann auch sein, die benutzen dann intern vielleicht sowas wie Connect. Aber nach außen wirkt das halt alles als wie ein großer Klumpen, den man dann quasi bearbeiten muss, um da was rauszumachen. Ich bin da mehr so der Freund von diesem leichtgewichtigen, modularen, du kannst dann irgendwie Sachen austauschen und so weiter. Auch, was sie auch machen, ist, sie führen die JavaScript-API der MongoDB an den Client durch.
Das war ein bisschen freaky, da habe ich den Screencast gesehen. Ist so, ist schon ganz nett, dass man das machen kann, aber
Ja, also ich würde davon ausgehen, dass du da auch noch Kontrollen dazwischen hast, die dafür sorgen, dass der Client nur vielleicht Read-Only oder sowas darauf zugreifen kann oder nur die Daten sieht, die da für ihn gedacht sind. Mhm. Aber allein schon, dass sie die API dann quasi so wirklich durchreichen und dass der da quasi keine Chance noch einen anderen Data Store hinten anzubinden.
Richtig, gut. Macht man nicht oft, aber generell wäre es schon so, ist halt das Problem, wenn MongoDB ihre API ändern, dann gehen auf einmal all deine alten Anwendungen nicht mehr. Ja. Und du kannst dann halt auch, dann musst du deinen Code echt im Frontend quasi ändern, um dann irgendwie nachher beim Backend was zu, wenn du es nicht anständig abstrahierst.
Genau. Ja. Also ich habe hier auch noch diesen Blogpost von Derby.js verlinkt.
Derby.js.
Derby.js ist im Endeffekt ein relativ ähnliches Framework, nur finde ich, machen die Sachen mehr kompatibel zu den normalen Idiomen, wie sie normalerweise in Node vorhanden sind. Mhm. Also die benutzen NPM für Module, sie benutzen eine Pfade und eine einfache API, um mit Models zu reden, aber halt auf eine Art und Weise, dass man da jeden Document Store hinten anbinden könnte und so. Mhm. Ist vielleicht auch mal so einen Blick wert.
Ja.
Ja. Ja, ansonsten, also ich find gut, dass sich da mal was tut und auch mal in eine Richtung, in der wir bis jetzt noch eigentlich kaum größere Frameworks hatten. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, über 9000 Node-Module oder 8000.
Über 9000?
Über 9000, ja. Oder ich glaube fast 9000 Node-Module in der NPM-Registry. Mhm. Da tut sich schon relativ viel, aber das sind halt alles immer so kleine Teile und vielleicht wäre es auch mal Zeit, ein Framework zu haben, was ähnlich wie Rails einfach mal einen kompletten Stack bereitstellt, den man nicht einzeln irgendwie aus 1000 Modulen auswählen und zusammenstellen muss.
Ja. Weißt du, ob die irgendwie, also Rails war ja auch eigentlich, sie haben eine Web-Anwendung gebaut und haben dann Rails daraus extrahiert. Kommt es auch aus irgendeiner größeren Web-Anwendung oder benutzt es irgendjemand
soweit
Großes? Oder?
Also die planen das schon eine Weile und die wollen da auch irgendwie ein Geschäftsmodell drauf aufbauen. Da war nämlich dann der nächste Kritikpunkt. Die haben damit angefangen, das unter GPL zu lizenzieren. Mhm. Und da sind die kompletten JavaScript-Entwickler Sturm gelaufen und da hatten keine Lust drauf. Und ich meine, musst doch mal überlegen, du kannst doch eigentlich kein Web-Framework unter GPL freigeben, wenn du erwartest, dass es dann Leute in der Open-Source-Community tatsächlich auch benutzen, um produktiv Anwendungen zu schreiben. Weil da wär ja jegliche Anwendung, die diesen Code verwendet, ebenfalls gezwungen, die GPL einzusetzen. Also fand ich keine gute Wahl. Die haben es mittlerweile auch auf MIT umgestellt. Also die haben das relizenziert und sind jetzt unter MIT-Lizenz, was dann definitiv die bessere Wahl wäre.
Mhm. Ja.
Ich bin mir noch nicht sicher, was deren Geschäftsmodell ist.
Also ich finde es halt auch, wie bei allen neuen Frameworks, ist halt schwer, weil sie echt keine große Community haben. Oder wenn du das verwendest, dann musst du da wahrscheinlich sehr viel selber hacken, weil es halt auch noch alles recht neu ist.
Ja, da kommt halt auch noch dazu, dass dann dieses Ganze mit dem Fiber-Gedöns und so, ich bin mir noch nicht sicher, ob man das wirklich so wegabstrahieren kann, dass der Entwickler, ohne zu wissen, was unter der Haube passiert, sauberen Code schreiben kann, der dann auch tatsächlich das tut, was er erwartet.
Also im Normalfall ist ja auch ein großes Problem mit diesem ganzen Asynchronen. Der normale Entwickler sagt dann ja irgendwie, gib mir noch mal das Ergebnis zurück und wenn das Ergebnis größer als 12 ist, dann mach... Was zum Teufel?
Soll ich mal kurz rübergehen?
Tja, mach das mal. Genau, wenn das Ergebnis größer als 12 ist, dann mach X. Ich glaube, das ist...
Wo ist das, um Gottes Willen?
Ich denke, über unten sehr laut. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. Es ist schon sehr, sehr schwer, den eigentlichen asynchronen Fluss da irgendwie entsprechend zu abstrahieren, dass das geht. Ich glaube, vielleicht hat hier gerade mal für Ordnung gesorgt. genau. Aber ja, schön, dass sich was tut. Netter Proof of Concept. Ich denke jetzt nicht, dass es irgendwo hingeht, weil es einfach keine, so wie ich sehe, kein großes Backing hat. Das ist halt auch eins dieser neuen Frameworks. Ist ja, hat jemand was gelernt. Ist schön.
Genau, also ich finde es interessant. Ich denke, in die Richtung wird es früher oder später gehen. So, also gerade wenn man jetzt interaktivere Anwendungen haben will, vielleicht auch noch Echtzeit-Games oder sonst irgendwas, dann will man nicht alles wieder neu, das Rad neu erfinden und nicht irgendwie seinen State über WebSockets jedes Mal über ein eigenes Protokoll synchronisieren, sondern irgendwann will man da was haben, was man einfach Drop-In benutzen kann und dann tut's. Mhm. Und ja, ich denke, also Derby werde ich mir vielleicht mal angucken. Das sieht ganz nett aus. Ja.
Ist eben auch für ein Subset von Webanwendungen, würde ich mal sagen, prädestiniert, weil viele brauchen es ja echt nicht, dass du da so komische Live-State-Pushes machst.
Also ich würde sagen, für Web-Applikationen und keine Webseiten. Also so normale Web-Frameworks wie jetzt irgendwie Rails oder Django oder Sinatra oder sonst irgendwas, die sind ja eher dafür gedacht, dass man damit auch so Content-Management-Systeme oder sowas, was eher eine Webseite ist als eine wirkliche komplexe, schon eine komplexe Anwendung, aber keine interaktive.
Genau, also so, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel Aktien-Live-Trading machen willst, dann brauchst du wahrscheinlich schon so Websockets und sowas in der Art.
Oder bei allem, wo du irgendwie kollaborativ mit anderen zusammenarbeiten möchtest.
Genau, also Chaträume.
Chaträume, Echtzeitspiele.
Genau, sowas.
Sowas, was wir hier gerade benutzen, Piratenpad, Etherpad, Editoren, mit denen man gemeinsam an Sachen arbeiten kann oder bei allen Dingen, wo es halt drauf ankommt, eine niedrige Latenz zu haben.
Genau, richtig. Das ist, denke ich, auch ist ein ganz gutes Subset.
Ja, aber ich denke, ja, da wird sich in nächster Zeit noch was tun und ich bin gespannt, was da noch kommt. Mhm.
Ja. Chef und Knife.
Chef und Knife. Ja, ich habe im Wochenende... Koch
und Messer.
Genau. Richtig, ja. Richtig.
Aber Chef, wir hatten letztens doch eine vorletzte Sendung auch schon Chef. Aber
genau, da haben wir kurz mal angesprochen, dass es gibt. Ich habe jetzt über das Wochenende so längere Zeit mit Chef und Knife verbracht. Das hört sich falsch an.
Ja, ja.
Das hört sich falsch an, ich weiß.
Vor allem, wir haben so bei so einem anderen Podcast auch einen Chef. Da habe ich schon gedacht, wie, was macht der Chef jetzt hier da?
Nee, das war ein anderer Chef. Und ja, ja. Nicht das ein Messer, sondern... ich glaube, wir fangen mal am Anfang an.
Ja, fangen wir mal am Anfang an.
Also... ich arbeite da mit zwei Kommilitonen an einem Projekt, in dem wir Machine Learning Geschichten stark verteilt mit MapReduce und Apache Hadoop in der Cloud laufen lassen wollen. Allein aus dem Grund, weil wir halt das auch skalierbar machen wollen und wir bekommen so privat nicht genug Rechner zusammen, um sowas irgendwie mal vernünftig und kontrolliert testen zu können. Mhm. Und genau, was wir da halt auch brauchen, ist ein automatisches Deployment, was uns erlaubt, irgendwie diverse Nodes hochzufahren, die automatisch zu installieren, da die Configs richtig einzutragen und die dann einfach benutzen zu können, ohne dass wir da jetzt irgendwie von Hand stundenlang mit mehreren Personen dran sitzen und das Zeug selbst hochziehen. Und ja, da habe ich mir mal Chef angeschaut. Weil im Endeffekt ist es ja eigentlich genau sowas, was ich brauche. Das ist ein Framework, eine Applikation, die es erlaubt, Rechner und Applikationen automatisch zu deployen, die Konfiguration automatisch zu deployen und dann im Endeffekt auch noch ein bisschen Logik in die Templates der Konfiguration reinzubringen. Und mein Ansatz war, ich möchte diesen Chef-Server, der schon aus vielen Subsystemen besteht, nicht von Hand installieren. Und da könnte man doch eigentlich auch Chef selbst nehmen.
Um
Chef zu installieren.
Aber wo kriegst du den ersten Chef her?
Dafür gibt es Chef Solo.
Richtig. Genau, wenn ich nur einen Koch brauche.
Genau, wenn man nur einen Koch braucht. Ja, das Ding ist, Chef an sich ist ja gar nicht so besonders groß. Also da kann man Gem install Chef machen und wenn man Ruby installiert hat und Ruby Gems, dann ist das alles kein Problem. Der installiert allerdings nur den Client und Chef Solo, allerdings nicht den Chef Server, weil der ist halt schon relativ schwergewichtig und darauf ausgelegt, tausende von anderen Rechnern zu verwalten.
Mit Webinterface auch.
Mit Webinterface und Indexes. Indexing-System und so, da können wir dann nachher vielleicht noch was dazu sagen. Genau, und dafür gibt es ein Kommandozeilentool für Chef, das nennt sich Knife. Mhm. Und mit Knife kann man im Endeffekt auf der Kommandozeile Chef fernsteuern, grob gesagt. Und dafür gibt es wiederum eine Erweiterung, die nennt sich Knife Solo. Ihr seht schon. Also die Küche bleibt irgendwie hier erhalten, dieses ganze Thema.
Ja.
Und da kann man hier irgendwie sagen, Knife, Kitchen, bla 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 und dann erstellt er einen Ordner bla 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 und legt da eine Küche drin an. und da kann man dann sogenannte Cookbooks reinlegen.
Mhm.
Und diese Cookbooks, das sind quasi Beschreibungen, wie man Applikationen baut und sie konfiguriert. Und da gibt es auch wiederum einen Cookbook für den Chef-Server. So. Und okay. Was ich da gemacht habe, ist, ich habe einfach nur eine Maschine, also die eine Maschine manuell hochgefahren auf EC2, die ich dann installieren wollte und habe dann quasi Knife Solo und Chef Solo benutzt, um den Chef-Server auf einer anderen Kiste zu deployen.
Könntest du da auch Knife Easy 2 für verwenden, um den Server hochzufahren?
Das habe ich ausprobiert. Nein. Also Knife Easy 2 ist auch eine Erweiterung für Knife, mit der man EC2-Maschinen kontrollieren, starten, stoppen und erstellen kann. Mhm. Das Problem an dem Ganzen ist, Knife EC2 will automatisch nach dem Hochfahren einen Knife Bootstrap machen, was dann schon den Chef Client auf der Maschine installiert und die in den Chef-Server einträgt. Das heißt, die failt einfach nach dem Hochfahren.
Ah, okay.
Also ich will da auch noch so ein Kommandozeilentool bauen, womit ich vielleicht ganz einfach mal so ein paar Maschinen hochfahren kann, damit ich das nicht jedes Mal übers Webinterface zusammenklicken muss. Mhm. Aber alles in allem ist das eigentlich relativ gut gelaufen. Man wartet da irgendwie eine halbe Stunde und dann installiert einem dann auf der virtuellen Maschine, die man da deployen will, installiert er einem erstmal Erlang.
Kann man ruhig mal machen.
Genau, ja. Dann installiert er einem irgendwie CouchDB, was ja Erlang braucht. Dann installiert er einem RabbitMQ, was Erlang braucht. Dann installiert er einem Java. Dann installiert er einen Lucene Indexing Server, der Java braucht und dann im Endeffekt den eigentlichen Chef Server, was so eine Ruby Merp Web-Applikation ist.
Aha.
Und dann hat man da ein laufendes Web-Interface und wenn man das richtig konfiguriert hat, kommt es auch gleich mit hoch. Und dann kann man sich da einloggen, das Standardpasswort zurücksetzen und dann hat man im Endeffekt schon mal seine Infrastruktur.
Richtig, die haben irgendwann auch, ich hatte neulich mal den Blogpost gepickt, wo sie gesagt haben, dass die Chef ja größtenteils auf Erlang umziehen, also auf Webmachine irgendwie als Framework und sowas. Weiß nicht, vielleicht sind sie da gerade noch am Entwickeln oder so, aber das kommt wahrscheinlich
das auch. Das kann sein. Also wenn man das Ganze mit kleineren Sachen ausprobieren will, es gibt von Opscode, was so die Firma hinter Chef ist, gibt es auch einen Hosted Chef, wo man, glaube ich, bis zu 5 Nodes kostenlos verwalten kann. Danach kostet es halt.
Ja, gut.
Ja. Genau, aber ist eigentlich eine ganz nette Sache. Und was man mit Knife halt im Endeffekt auch machen kann, ist, man kann halt damit auch die Infrastruktur durchsuchen und sagen jetzt hier Knife irgendwie edit node so und so und dann macht der $editor, was man in der Kommandozeile gesetzt hat, in seiner Shell, macht er auf. Man kann das editieren und wenn man es speichert, dann pusht er das gleich an den entsprechenden Server, den man da irgendwie konfiguriert hat.
Also wenn du da noch doch einen Antivirenscanner drauf installieren willst oder so.
Oder wenn du irgendwie einen Parameter in der Konfiguration von MySQL ändern willst oder sowas.
Okay, gut. Und die Cookbooks, muss man auch sagen, gibt es größtenteils von Opscode selber. Da gibt es ein GitHub-Repository for the Cookbooks.
Genau, man kann da auch sagen, irgendwie Knife-Get oder sowas. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie der Parameter heißt. Auf jeden Fall kann man da auch automatisch sagen, ich möchte jetzt hier irgendwie Knife so und so dieses Cookbook haben.
Mhm. Also MySQL zum Beispiel.
Zum Beispiel. Und der installiert einem das dann auch automatisch inklusive aller Abhängigkeiten.
Richtig, was gar nicht so unangenehm ist eigentlich.
Genau, also warte mal, ich kann mal hier gucken.
Und dann kann ich es noch anpassen, oder wie?
Ja. Genau.
Also
genau.
Musst du teilweise ja so, wenn du Passwörter oder sowas setzen
willst, ja, zum Beispiel. Deswegen, genau. Dann habe ich dieses Cookbook und dann gehe ich da rein
Man da sogar auch machen kann, ist zu sagen, ich habe jetzt irgendwie ein Master-Slave-Datenbank-Setup und der Master ist ein bestimmter Typ von Node und den trage ich automatisch, also dessen IP-Adresse trage ich automatisch per Template in der Config der anderen ein und so weiter. Also das ist alles schon relativ schick, muss ich sagen.
Ja, ist halt, wenn du echt das Problem hast, dass du so viele Server hast, dass du die nicht mehr manuell installieren willst, sondern generell, wenn du solltest ja deine Server automatisieren und da hilft Chef und Knife eigentlich
eben. Ganz gut. Oder halt auch einfach die Tatsache, dass man dann halt alles versionierbar in einem Repository hat und dann das einfach alles mit Git deployen kann und so weiter. Das ist eigentlich echt schön.
Ja.
Ja. Ich gucke gerade mal kurz, wie dieser Befehl heißt. Find's gerade nicht.
Ja.
Egal. Ja, also auf jeden Fall kann man das machen und man kann da im Endeffekt dann halt, also was ich noch gemacht habe, ich habe mir dann auf meinem Server noch einen Knife angelegt, was auch noch einen validen User hatte, sodass ich quasi auf dem Server sagen kann, ich möchte jetzt hier eine neue Admin-User anlegen und deren Zertifikat generieren, weil die brauchen ja im Endeffekt dann, also man authentifiziert sich da halt irgendwie mit so einem SSH-Key und der wird dann halt auch auf dem Server generiert und ja.
So gehört sich's.
Das ist alles ganz nett. Ja.
Cool. Ja, ich denke auch viel mehr müssen wir auch nicht drüber sagen. Das war nur so ein längerer Pick oder so.
Ja, genau. Also das kann man einfach mal ausprobieren. Ich habe da später bei den Picks auch noch so eine Empfehlung mit einem Screencast, der das Ganze auch nochmal ein bisschen erklärt. Jo. Ja.
Okay. Dann sind wir durch mit unseren Themen, oder?
Ja. Ja. Also den ersten.
Dann Lesefu. Tagebuch der Apokalypse.
Ja. Ich habe mir mal wieder vorgenommen, ich möchte mal wieder ein Buch lesen.
Und mal nicht vorm Fernseher rumhängen.
Genau, ja, ich habe ja keinen Fernseher, aber ja, wenn ich, du weißt, was ich meine. Wir machen ja hier so Podcasts mit Serien und so. Und ich war ja von The Walking Dead, dieser ominösen Zombie-Serie, super enttäuscht. Und deshalb brauche ich jetzt mal wieder relevanten Zombie-Content. Und den habe ich jetzt in Form eines Buches gefunden, das ich tatsächlich innerhalb von 2 Abenden durchgelesen hatte. Und das ist das Tagebuch der Apokalypse. Da geht es um so einen Marine-Piloten, der so sich irgendwie Tagebuch in Tagebuchform schreibt, was er denn gerade erlebt und was denn so passiert. Und der dann halt so immer den Start der Zombie-Apokalypse beschreibt und wie er dann halt versucht, sich durchzukämpfen und wie er andere Leute findet, die mit ihm versuchen, durchzukämpfen. Und das ist alles halt auch mal so geschrieben, dass ich es irgendwie, ja, dass ich es ganz, ganz interessant finde. Also ist mehr so Popcorn-Literatur, da muss man jetzt nichts besonders Tiefgründiges erwarten. Aber ich finde, das ist echt spannend geschrieben und hat irgendwie Spaß gemacht zu lesen. Daher, wenn ihr auf Zombies steht oder irgendwie mal eine lustige Zombie-Geschichte
mehr Zombies
hören wollt, dann Tagebuch der Apokalypse.
Gibt es da auch eine Vertonung von? Ich will ja Hörbücher hören.
Vielleicht. Also ich weiß noch nicht, ob es da irgendwie ein Hörbuch dazu gibt.
Ansonsten ruft einfach Pleite an, der liest euch das auch gerne mal vor.
Nein.
Obwohl, wo wir gerade bei Serien waren, ich lese gerade den Roman von Richard Castle.
Da gibt es einen Roman zu.
Ja. Der hat in Anführungsstrichen Richard Castle selber geschrieben.
Nicky
Heat. Und der erste ist jetzt in Deutsch erschienen, den lese ich gerade so nebenbei. Ich schaffe es immer nicht so viel zu lesen, ich bin irgendwie doch tatsächlich eher so der audiophile Mensch. Ich höre einfach mehr Podcasts, aber den habe ich angefangen zu lesen und habe es tatsächlich geschafft, nach der letzten Binärgewitter-Talk. Und habe es tatsächlich geschafft, meine S-Bahn-U-Bahn-Station zu verpassen.
Also, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, würde ich mal sagen.
Genau, es ist ganz lustig geschrieben, man muss sich natürlich am Anfang erstmal reindenken, wer jetzt wer ist, weil das ist ja quasi, also Richard Castle ist ja nur eine Figur in dieser Serie und der schreibt in dieser Serie ein Buch, was Naked Heat oder Nicky Heat heißt, oder nee, Nicky Heat heißt die Figur.
Das sind zwei unterschiedliche Sachen,
genau.
Naked Heat und Nicky Heat.
Ja, Nicky Heat ist die Figur in dem Buch, in dieser Serie und Naked Heat heißt der Titel dieses Buches in der Serie.
Jetzt sind
und
wir gerade auf der dritten Meta-Ebene
angekommen. Aber die haben dieses Buch halt rausgebracht. In Englisch gibt es das schon eine ganze Weile und ist jetzt nicht besonders die besonders tollste überhaupt Kriminalgeschichte auf der ganzen Welt. Aber dieser Detektiv oder die Detektivin und der Schreiberling müssen halt auch so einen Mordfall aufklären. Und das ist ganz witzig. Zumindest wenn man Castle kennt. Und Castle guckt man eh nur wegen Nathan Fillion, weil der einfach großartig ist.
Also ich soll jetzt Castle gucken, heißt das?
Ja, du sollst Castle gucken. Okay. Wenn du Castle noch nicht kennst,
solltest
du
auch noch nicht gesehen.
Solltest aber du unbedingt Castle gucken.
Ich habe ja einen Flug vor mir. Ich glaube, ich gucke mal alle Castle-Sachen, die es gibt.
Ja, wir sind in der vierten Staffel, glaube ich, gerade.
Oh, muss ich schnell gucken.
Musst du schnell gucken. vor allem, wenn du Firefly kennst, ist lustig.
Oh, ja. Also ja, Nathan Fillion ist ja.
Ja, dann lacht man an ein paar Stellen einfach unglaublich, unglaublich hart. Das geht gar nicht. Besonders, wenn er zwischendurch mal Chinesisch spricht und so, ach ja, er hatte früher so eine Lieblingsserie. Und es ist einfach großartig. Muss ich unbedingt angucken. Gut, also Naked Heat, ein Roman von Richard Castle, den ich gerade lese.
Lesefu. Sehr gut.
Marc.
Ich wieder, oh, super. Pwning a Keylogger, oder wahrscheinlich Owning, wie es dann ausgesprochen wird, ist ein ganz netter Blogbeitrag über jemand, der hat so eine komische, altertümliche Spam-Mail bekommen, wo irgendwie drin steht, hier, Obama macht komische Sachen, klick auf die Exe, jpeg.exe-Datei. Dann hat er sich gedacht, ja, schauen wir doch mal, hat das Ding runtergeladen, hat ihm immer über so Screenshots belegt, so hier, ja, ist eine selbstausführende RAR-Datei, was ist denn drin, aha. Hier ist eine JPEG-Datei und noch ein paar Exe-Dateien und geht dann eben so der Reihenfolge nach durch, wie er rausfindet, was denn diese Exe-Datei eigentlich macht. überprüft den Netzwerkverkehr, der davon ausgeht, findet einen FTP-Server raus, auf den sich dieses Ding connectet, loggt sich ein, sieht, dass es ein Keylogger ist, sieht also auch die ganzen Credentials und decodet ein bisschen die Obfuscated Exe-Files, findet irgendwie die Seriennummer raus, die für den Keylogger genommen wird, pipapo. Alles ganz lustig eigentlich. Ich glaube, wenn mir mal langweilig ist, mache ich mal auch sowas. So diese ganzen Viren, ich meine, irgendein FTP-Server oder irgendeine IP-Adresse kriegst du immer raus. Dann löscht du einfach alles, was drauf ist, und dann ist gut.
Genau, einfach mal alles kaputt
machen. Einfach mal alles kaputt
machen. Man kann alles kaputt machen.
Richtig. Und ja. In diesem Fall kann man wirklich alles kaputt machen, weil Keylogger-Sachen löschen, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Auf jeden Fall ein netter kleiner Blogpost mit ein bisschen Bildern.
Koala.
Man ist auf Windows, finde ich komisch, aber kann man ja nicht immer was anderes machen. Lustig.
Genau. DocHub. DocHub ist toll. Nämlich, wenn man Webentwicklung macht und sich irgendwie Dokumentation reinziehen will, dann will man ja nicht auf 1000 Seiten suchen, und um sich Sachen anzeigen zu lassen. Und da ist DocHub ganz cool, weil man kann da tatsächlich auf einer Seite durchsuchbar CSS, HTML, JavaScript, DOM, jQuery, PHP und Python Dokumentation durchsuchen und angucken. Und das ist einfach, das ist cool. Und das ist auch schön mit Syntax-Highlighting und es ist schnell und man kann es durchsuchen. Ja. Und ja.
Für einen kurzen Moment habe ich DONG verstanden und habe gedacht, es gibt DONG-ML eine Dokumentation oder so.
Was DONG-ML?
Weiß nicht mehr, Zetjan oder so, diese Markup-Länge für ASCII-Penisse, nicht so jQuery, PHP, DONG-ML.
Also statt DOM.
Ja, ja, ich war von kurzem
also ging bei mir gerade Kopfkino und ich war sehr verwirrt. Ich habe vom Document-Object-Model geredet, nicht DONG dem Penis.
Richtig, so. nicht die Penis-Markup-Language. falls es da auch andere Leute gibt, die das gerade sich verhört hatten und die sich schon ein bisschen innerlich
ich verlinke das hatten. Mal in den Chat. Da können
Leute aber die gibt's doch.
Ja, die DongML gibt's.
Ja, deswegen war ich ja so verwirrt.
Ist eine Beschreibungssprache für ASCII-Penisse. Ja. Aber
ganz wichtig.
Soll man das auch nicht schon nutzen?
Nein. Ich glaube lieber nicht. Nee, lass mal. Genau.
Ja, genau. Was ich noch hatte, war Don't Doc Write Scripts. Da geht's drum, warum document.write, um asynchrones Nachladen von JavaScript-Dateien zu implementieren, eine blöde Idee ist. Und wie man das richtig macht und wie man richtig schnelle Website mit asynchronen Script-Loadern baut, die keinen document.write benutzen.
Richtig. Die machen das ja so, dass sie im Grunde sagen, irgendwo document.write in ihrem JavaScript und dann quasi in den DOM des JavaScript-Require einfügen, nachdem das Ding gelaufen ist. Genau,
das Problem ist bloß, dass der Browser dann blockt, alles, was danach kommt, blockt, bis dieses Skript geladen ist. Und wie man es richtig macht, ist eigentlich, dass man einen Script-Element mit document.create-Element erstellt, da sagt, okay, der soll das async laden, da die Source reinschreibt und das wiederum mit insert-before in den DOM einhängt und nicht document.write macht. Weil mit document.write weiß der Browser halt nicht, da kann ja alles Mögliche drinstehen, da weiß der Browser nicht, was da jetzt drinsteht und behandelt es halt wie normalen JavaScript-Code und dann bringt einem das asynchrone Nachladen in dem Fall auch nichts, weil es dann halt auch nicht asynchron ist. So. Ist ein interessanter, kurzer Artikel, den ich sehr einleuchtend fand.
Ja. Schön. Ingo.
Ingo. Ich,
TechCrunch.
Ja, genau. Achso. Linus Torvalds hat ein Interview gegeben. TechCrunch kann man sich mal durchlesen. Alles, was so in letzter Zeit passiert ist, dass er ein MacBook Air hat und dass er gegen OpenSUSE geraged hat. Und,
hat er auch völlig recht mit beidem.
Naja, also ein MacBook Air verstehe ich ja noch, wenn man kein macOS drauf verwendet. Aber sei es drum. Und was er überhaupt vom Kernel hält und wer seine Idole sind und warum er Git erfunden hat, nee, nicht ganz, aber also schönes Interview, kann man sich mal durchlesen, ist in Englisch, aber es gibt auch, irgendwo habe ich auf Ubuntu-Users heute beim Rumsurfen auch so ein bisschen so zusammenfassungsmäßig eine deutsche Variante gesehen, wer Englisch nicht so mag oder wie auch immer. Zur Empfehlung mal durchlesen, wer ein bisschen wieder mehr über den Gründer von Linux wissen will, was der so treibt und wie der so drauf ist. Er ist ja echt ein umgänglicher Mensch.
Ja. Meistens.
Meistens, wenn er nicht gerade rumrätscht und irgendwelche Leute beschimpft.
Also zumindest umgänglich als Onkel Stallman. Aber ja, lassen wir das. Lassen wir das. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal anfangen.
Nee, die Diskussion nicht. Interface-Nazis.
Auch vom Mond.
Schön.
Interface-Nazis from the dark side of the moon.
Richtig.
Genau, die kommen dann hin und sagen, dieser Button,
ja. Der fehlt.
Apropos Mimimi. Richtig, wir haben Mimimis der Woche. Flydi, du fängst an.
Genau, der Chrome Web Inspector ist eine dreckige... Hure! Ja.
Ingo, jetzt das hier nicht jetzt so ausflätig werden.
Genau, keine bösen Wörter.
Richtig.
Hast du das gesagt?
Was? Nein.
Ja, siehst du? Ja.
Der Chrome Web Inspector. Ich mache ja hier mit dem Marc zusammen so Web-Applikations-Testing und Geschichten, und da müssen wir relativ oft sowas wie XPath oder CSS-Selektoren benutzen, um Elemente von Webseiten raussuchen zu können, um mit denen irgendwas zu machen, um drauf zu klicken, um irgendwelche Attribute rauszuziehen und zu überprüfen und so Geschichten. Da ist ja, wie ich letzte Woche schon gepickt habe, CSS3 echt cool, weil die Syntax ist relativ dicht und eigentlich finde ich auch viel besser lesbar als XPath. Und die meisten Implementierungen davon sind schneller, wenn sie denn funktionieren. Jetzt ist nur das Problem, ich habe bis jetzt da immer diesen Chrome Web Inspector benutzt, und da kann man, wenn man jetzt hier, was war denn das, Command Alt L drückt, wenn es denn tut, in diesen Web Inspector reingeht.
Rechte Maus, das ist die Inspect Element für die
Inspect Element.
Das geht wenigstens, das andere ging nicht.
Das andere ging nicht, das war dann, glaube ich, irgendwie auch eine andere Tastenkombination, die ich gerade, Command Alt J war es. J.
Ja.
Genau, und da kann man ja Sachen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwas in XPath in die Suche eingib, also man kann normal nach Strings suchen, aber man kann auch XPath in die Suche eingeben und dann werden die Elemente gehighlightet und man kann da drüber fahren und alles ist gut. Er kann sich dann die Sachen angucken und weiß, auf welche Elemente denn gerade die Suchqueries matchen. Das ging bis vor einer Weile auch mit CSS3-Selektoren. Und plötzlich geht's nicht mehr. Wenn ich jetzt hier irgendwie sage, ich möchte hier irgendwie, keine Ahnung, alle Links raus haben, die irgendwie ein href gesetzt haben, und ich mache irgendwie eckige Klammer auf href, dann findet er einfach nichts. Und das prangere ich an.
Richtig, das war sehr lustig, weil ich benutze jetzt ein Safari und ich habe Flydi so gesagt, hey, du kannst einfach in die Suche eingeben. Flydi so, nein, kann ich nicht. Ich so, doch, kannst du total. Und ich habe eben damals Chrome benutzt, als es noch ging. Dann bin ich auf Safari übergeschwenkt und dann irgendwann in der Zwischenzeit haben sie es kaputt gemacht und dann hatten wir eine 2,5 Stunden geht nicht Diskussion.
Genau, und ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, für so Entwicklungszwecke dann den Safari Web Inspector zu benutzen, was ja auch nichts anderes ist als ein WebKit Inspector, aber bei dem gehen halt CSS Selektoren in der Suche.
Normalerweise ist Safari auch immer ein bisschen älter als die aktuelle Chrome Version, vielleicht geht's dann in Zukunft auch noch kaputt.
Ich hoffe es mal nicht, weil das ist eigentlich ein Feature, was ich gerne benutze. Und das Lustige ist, beim Chrome funktioniert das ja auch mit XPath. Mhm. Also man kann da ja diese kryptische XPath-Syntax mit irgendwas eingeben, aber CSS nicht.
Kaputt.
Das finde ich blöd.
Genau.
Ja.
Ingo will alles kaputt machen.
Ich will nichts kaputt machen. Ich will mehr Platz, ich will Deduplication. Und da ja SheathFS noch nicht da ist.
SheathFS.
Richtig, da werden die Daten erschossen.
Ja, genau.
Sprachfehler.
Ein Sprachfehler.
Ich hatte doch, warte mal, wir haben noch eine neue Retinacast-Folge rausgebracht.
Retinacast.
Nein,
Retinacast.
Siehste, das kann ich auch nicht sagen, deswegen habe ich es ja in der Folge schon nicht gesagt. Da habe ich doch auch, was habe ich gesagt?
Der Lieblingspodcast.
Shave the Cheerleader. Shave the Cheerleader war auch sehr gut.
Shave the Cheerleader. Achso, ja.
Machen wir die ganzen Bloopers eigentlich mal?
Also darum sagst du ja auch immer Check. Nee, Check. Beim Check. Machst du es falsch.
Ja.
Er macht es immer falsch.
Okay.
Und was wolltest du diesmal denn falsch machen? Hier steht RM-RF macht nicht weiter.
Ja, ich weiß auch nicht. Es ging jedenfalls nicht. Ich,
ich habe den Kontext gerade verpasst.
Was ging nicht?
Was ging nicht?
Ich will Daten löschen. Und irgendwie hört dieser RM-RF einfach auf, also er hört nicht auf, er macht immer weiter, aber er löscht nicht weiter. Und die Frage ist, warum?
Also du sagst irgendwie R-F, mein blöder Ordner, und
ja,
dann
genau. Und
sitzt er so rum.
Und er löscht und er löscht und er löscht und er rattert auf
was ist, wenn du irgendwie so mal IO-Top anwirfst und schaust, was da rödelt?
Ich finde es doch einfach Shred.
Shred?
Shred geht auch, ja, das überschreibst du dann gleich 10-mal oder so.
Ja, aber das dauert ja dann auch wieder ewig.
Ja, aber ist besser, als dass es nicht tut.
Ja, oder so ein LSOF und dann schauen, wer denn auf die Dateien zugreift. Ja,
eigentlich
oder?
Dürfte da keiner mehr drauf zugreifen.
Also nee, ich meine, ob dein RM-RF drauf zugreift.
Ob man RM-RF noch zugreift.
Vielleicht, dann siehst du vielleicht, auf welcher Datei das hängt oder so, aber...
Ich komme gerade leider nicht auf den Server, um das mal zu überprüfen, aber vielleicht hat da ja noch jemand Tipps. Oder ist es einfach ein kaputtes Dateisystem, muss ich doch nochmal überprüfen. Mhm. Ich weiß nicht, also es nervt auf jeden Fall. Ich will da diese 500 Gigabyte löschen und... So die ersten 200 Gigabyte hat er richtig prima geschafft und dann hängt er einfach.
Harter Tobak. Auch wenn es neu startet, hängt er noch weiter.
Hängt er immer noch hart.
Ungut. Dann würde ich mal gucken, was da schief geht und das einfach mal reparieren und dann mach einfach mal das Richtige.
Wenn du mir sagst, wie man es repariert. Also gut, ich kann jetzt mal gucken. LSOF habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, an dann welcher Datei er hängt.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Verzeichnis mit 1 Million Verzeichnissen und da sind dann 1 Million Dateien drin.
Vielleicht sind einfach zu viele Dateien drin, dass er die wieder nicht löschen kann. Das hatte ich nämlich ein paar Mal, dass ich, wenn ich sage, RF, irgendwie Ordner/Stern, und da waren zu viele Dateien drin, dass der die gar nicht alle...
Der expandiert die mit Bash und das geht dann kaputt.
Genau, der expandiert diesen Stern als einzelne Parameter und dann sind es einfach so viele Parameter,
dass Million var-args, blurb.
Genau, dass er die super. Nicht, also es sind einfach so viele Parameter, dass der es in RM gar nicht mehr gebacken bekommt. Deshalb muss man dann meistens eine Stufe höher gehen und dann,
Ja, habe ich jetzt auch überlegt. Ich meine, das könnte ich tatsächlich mal probieren. Also einfach ein paar Ebenen höher gehen und also da dann nach und nach löschen.
Genau, wenn da extrem, aber normalerweise meldet das die Shell.
Also da sind durchaus schon irgendwie, weil er auch mal einen Dev nach einem /dev nach einem Dev nach einem Dev, der Dev irgendwie hat sich da mal irgendwo eine Loop gefangen.
Ah. Oder und es kann natürlich auch sein, dass der dann anfängt,
Also es kann durchaus sein, dass da ewig lange Zeichenketten, Verzeichnisstrukturen drin sind, weil es hat sich über Jahre angesammelt.
Kann es sein, dass da Hardlinks drin sind?
Da sind Hardlinks drin, ja.
Ja, dann ist es auch nicht, also da kann es sein, dass der tatsächlich jedem Link folgt und dann folgt dem Link nicht, sondern der muss den Counter im Filesystem den Link-Count runternehmen. Das heißt, der löscht die Datei dann ja erst tatsächlich, wenn jeder Hardlink, der da drauf zeigt, gelöscht ist.
Dann soll es ja noch schneller gehen, theoretisch.
Warum?
Wenn du den Counter decreased, anstatt das Ding komplett wegzuhauen und da irgend noch einen Baum zu...
Ja, der muss ja erst jeden Counter decreasen, bis er es weghauen kann.
Ach so.
Ja, aber gut. Nein, wieso? Wenn von einem anderen Ordner noch ein Hardlink dahin zeigt, ist es doch egal. Also in einem anderen Ordner eine andere Datei natürlich. Ja.
Hast du mal einen FS-Check gemacht? FS-Check.
Ich habe jetzt nicht in den letzten paar Tagen, aber vor einiger Zeit einen gemacht und da waren keine Probleme.
Ja, dann, wenn es damals schon nicht kaputt war.
Naja, ich meine, du machst den ja auch nicht jede Woche. Also das
doch. macOS macht das, aber macOS ist auch scheiße, weil das Filesystem immer kaputt geht.
Ja, das ist ja auch ein scheiß Filesystem.
HFS Plus ist halt irgendwie...
Das geht einfach wieder kaputt und dann repariert das, dann ist alles okay. Glauben
die meisten. Ich hatte letztens einen... Da kam jemand mit so einem Mac zu mir und es war einfach kaputt. Und dann habe ich gedacht, naja, ist ja kein Problem, ist ja ein Mac. Ich lege mal diese komische Start-CD ein und sag mal hier reparieren. Hat er gesagt, nee, ich bin irreparabel, komplett kaputt.
Ja, hat er ein Time Machine Backup, ist ja kein Thema, kann er wieder herstellen.
Nein, hat er nicht oder hat sie nicht, natürlich. Aber was ich dann gemacht habe, ist ein Ubuntu gebootet und habe die Daten gerettet und sie wieder draufgespielt, es ging.
Mhm.
Ja, schön. Und da habe ich gedacht, was soll der Scheiß? Hey, ihr scheiß Mac-Leute, ihr seid doch hier die Leute, die irgendwie alles super, hyper, duper für den anderen wieder machen wollen. Mhm. Und dann kriegen sie es nicht mal hin, ihr eigenes verficktes Dateisystem so zu bauen, dass...
Also der konnte es auch mit der CD booten und oben, genau, Finder, genau, konnte es immer noch nicht.
Nee. Und dann hat er gesagt, ist völlig, völlig ganz kaputt. Und mit einem Ubuntu-USB-Stick bei dem Mac zu booten, ist natürlich auch die Katastrophe, weil der muss ja als ISO irgendwie so sein, dass er das hinkriegt, weil sonst EFI und Gedöns...
Kannst du nicht einfach nur Alt drücken und dann auf den USB-Stick? Das ging ja nicht immer so.
Ja, aber
wenn du Alt drückst, dann kommen die drei Symbole irgendwie so fest bei der CD,
wenn es ein ganz normaler USB-Stick...
Ach, das soll sich nicht so anstellen.
Nee. Also, auf jeden Fall habe ich es hingekriegt, aber es hat mich halt genervt, dass es nicht mit den Board-Tools ging.
Time Machine Backup. Ausweis-App. Ich gehe einfach nochmal jetzt knaller drüber weg. Die Ausweis-App hat mich ja schon immer extrem angecast, sage ich jetzt einfach mal. Und die wird jetzt noch schlechter im Laufe der Zeit, weil irgendwann kam Firefox und habe ich auf die Idee zu sagen, so, hey, ich bin jetzt Firefox 11 und nicht mehr 10. Und ich so, ja, finde ich eigentlich okay. Und stellt sich raus, nicht nur, dass diese Kack-Ausweis-App weder in Safari noch in Chrome geht, weil sie sagen, dass diese beiden diese Sandbox-Technologie verwenden, wo sie nicht mitarbeiten können. Nein, es geht auch in Firefox 11 nicht mehr, weil das Plugin dafür nicht gemacht wurde. Bedeutet entweder, ich kann jetzt vielleicht von Hand irgendwie das Plugin reinfriemeln und sagen, du bist jetzt auch 11. Es gibt natürlich kein Update, dann gehst du aus die Ausweis-App-Seite und die sagen dann, ja, auf macOS geht es nicht in Safari und nicht in Chrome. Und in Firefox geht es aber auch nur, wenn du Firefox 10 drauf hast, da gibt es so eine Long-Term-Support-Version von Firefox, die musst du dir jetzt drauf machen. Und ich so, echt nicht, es gibt nur einen alten Browser, auf dem das geht. Und da geht's nicht drin. Ich habe die dann einfach mal runtergeladen, drauf gemacht, gestartet, nö, das ist so kein echter Fehler, der bleibt einfach so hängen und dann passiert nichts.
Das ist unglaublich absurd.
Es ist so Enterprise-Software. Es ist, wie schwer kann es denn sein, mit so einem blöden Nupsi zu kommunizieren?
Ja, das ist ja das Problem mit Enterprise-Software, wenn die Leute, die für deine Software bezahlen, nicht die Leute sind, die diese Software einsetzen müssen.
Ja, oder die Software anscheinend warten, denn da wird wohl keiner für bezahlt, das Ding zu warten.
Aber selbst wenn es Anwender sind, geht es auch nicht. Wir haben heute gelernt, Mac ist scheiße und Ubuntu ist auch scheiße.
Und ganz Moment, besonders scheiße ist die Ausweis-App.
Ich habe das gelernt und deswegen stimmt das.
Genau, der Ingo findet alles scheiße.
Nein! Richtig. Die Software verändern wir das.
Ingo, diese Aggressionen, die.
Ja, ich bin heute aggressiv! Scheiß drauf!
Da müssen wir mal drüber reden, Ingo.
Genau, Ingo. Lass uns doch der Sendung mal drüber reden.
Ich fress gleich das.
Okay, um Ingo auf andere Gedanken zu bringen, jetzt mal was Schönes: die Schweinchen.
Ich wollte eigentlich noch kurz über Nokogiri lästern.
Oh, richtig. Nee, lässt er mal über Nokogiri, dann halten wir Ingo noch ein bisschen hin, bis er schäumt.
Genau, also jetzt auch wieder was mit CSS3, nämlich Nokogiri, diese eigentlich ganz nette Bibliothek, die auf libxml aufbaut. Also das ist eine XML-Bibliothek für Ruby, mit der man halt auch selektieren über XPath und über CSS-Selektoren machen kann.
Nicht libxml für Ruby, sondern Nokogiri für Ruby, baut auf XML.
Genau,
nicht,
die benutzt die C-libxml. Richtig. Und das ist eine Bibliothek für Ruby, mit der man XML parsen, generieren, verarbeiten kann. So. Und diese Bibliothek, die verreckt einfach mal super hart, wenn man einen CSS-Selektor benutzt, der zweimal einen CSS3-Not-Statement enthält.
Wie viel?
Not.
Also ich habe irgendwie mal gesagt, gib mir jetzt alle Diffs mit dieser Klasse, ne, die nicht diese andere Klasse und nicht dieses Attribut enthalten. Und dann verreckt er hart. Und also das ist schon seit ein paar Monaten bekannt und sie wollen es jetzt für die Version 2.0, was das nächste Major Release sein wird, wollen die das dann irgendwie mal fixen, aber das könnte noch Monate dauern.
Ein bisschen dauern. Nach mieser Ausrede. Gerade wenn du Git hast, dann solltest du eventuell auch möglich sein, in der Zwischenzeit so auch 2.0 zu akzeptieren. Gut, ist jetzt, man kommt natürlich drum rum, man kann immer noch XPath schreiben.
Man kann XPath schreiben, da funktioniert das Ganze auch noch, dann ist der Ausdruck halt ungefähr mal nochmal um die Hälfte länger und irgendwie schlechter lesbar. Und
es ist also.
Und dieses
Issue. Not ist auch ein bisschen so ein Corner Case, ne? Also.
Ja.
Passiert nicht so oft, aber passiert.
Aber ich habe mir dann tatsächlich auch noch die CSS3-Spezifikation beim W3C angeguckt und die geben ein Beispiel für die Verwendung von Not an mit zweimal Not. Und dieses Beispiel fällt hart in Nokogiri. Deshalb ist es einfach super blöd. Und dieses Issue auf GitHub besteht auch schon seit über einem Jahr.
Richtig. Die haben dann eben auch damals schon gesagt, so, hey, bald kommt Version 2.0, riesiger Makeover.
Aber sie haben immerhin noch kommentiert, als wir gesagt haben, hey, wir hatten auch das Problem, fix mal. Und ja, kommt bald. Finde ich irgendwie bisschen grenzwertig,
ist nicht ganz befriedigend.
Ich glaube, der Herr Tenderlove ist mehr damit beschäftigt, mit seiner mögigen Katze rumzuspielen, als libxml zu
GorbiPuff.
Ja, also @GorbiPuff auf Twitter. Der Katze kann man auch folgen, die ist lustig.
Das sieht auch total blöd aus.
Die hat ein total komisches Gesicht. Egal, Katzen.
Schweinchen.
Pix. Genau, ich hatte ja vorhin von Chef geredet und von Knife und da gibt's einen lustigen Screencast, der eigentlich mal länger angelegt war, aber da gibt es nur drei Ausgaben von und die beschäftigen sich alle mit Chef und mit Knife. Und das ist der DevOps-Cast und das kann man angucken. Der Typ hat eigentlich von dem, was er erzählt, soweit ich das beurteilen kann, Ahnung. Und er zeigt relativ schön, wie man da eigene Pakete erstellt, wie man die deployt und wie man da mit Chef und Knife arbeitet. Mhm. Ja, also ganz, ganz nett. Das sind jedes Mal, glaube ich, also es gibt drei Folgen, jeweils 8 Minuten irgendwas und das kann man sich mal reinpfeifen.
Coole Sache.
Wenn man damit arbeiten will. Also ich habe da echt viel gelernt bei. Obwohl die nur so kurz sind.
Ich dränge mich hier direkt mal vor, dass wir so schöne Abwechslung haben. So einen VPN-Provider habe ich irgendwie neulich gesehen. Ich habe jetzt persönlich noch keine Erfahrung mit, aber vom Preis her ist der recht interessant und man kann in Bitcoin zahlen. Way, 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 Bitcoin. $40 pro Jahr, was ungefähr so $3.33 im Monat wären. Die bieten dir OpenVPN, PPDP und IPsec. Und sie haben Endpunkte in den USA, im UK und in der Schweiz. Bedeutet, es ist Hulu Netflix, es ist der BBC iPlayer und es ist sowas wie Zattoo gleichzeitig auch, was gar nicht so schlecht ist, dass die das alles abdecken. Sie sind irgendwie, wie gesagt, so BitTorrent compatible und no traffic or request logs und sie haben so einen Blog, wo sie immer recht schön viel abstänkern, was so Privacy und so angeht. Ja, also eigentlich eine ganz, ganz nette Geschichte, gerade dass es halt auch per Bitcoin zahlbar ist, wo dann noch etwas mehr Anonymität dabei wäre, wenn es denn gewünscht würden wollen sein tun.
Gesundheit.
Ja. Richtig. PrivateInternetAccess.com sieht günstig aus, sieht nett aus. Ich kann noch nichts Genaues drüber sagen, aber sobald mal meine Server auslaufen, derer ich viele habe, werde ich...
Du hast ziemlich viel Speicher, du hast ziemlich viel VPN, glaub,
du hast mittlerweile Server. Auch schon alle VPN- und Storage-Lösungen ausprobiert, die es gibt. Und Content-Management-Systeme für Blog und E-Mail. Marc ist einfach der Typ, der im Wochenende einfach mal alles ausprobieren will, was
du, es wenn von wir, einem... Wenn ich sonntags um 3 Uhr nachts betrunken heimkomme, dann kann ich da ruhig auch mal anfangen, bis um 6 Uhr morgens noch was zu testen.
Ja, das ist richtig.
Ich habe da Spaß bei. Das ist wie Briefmarken, sammeln, nur dass ich Cloud-Provider sammle. Habe ich alles.
Das ist super.
Einfach mal einen Account machen und 2,5 Jahre später sagen sie dann, ja, für die alten Accounts gibt es 25 GB extra. Und ich so, yay.
Und ich benutze nur den richtigen Fetisch.
Ich benutze es aber immer noch nicht. Ja, genau, immer. Sehr schön.
Wo wir gerade bei Fetisch waren, reguläre Ausdrücke. Also reguläre Ausdrücke, wenn man sie braucht, dann hat man zwei Probleme. Das Problem, was man lösen will, und regulären Ausdrücke. Und deshalb empfehle ich jetzt hier mal rubola.com. Das ist ein Ruby... kompatibler Regular Expression Matcher.
Was auch dann Perl-kompatibel ist.
Ja, so. Also Ruby benutzt ja eh Perl-kompatible Regular Expressions.
Richtig, nur Bash benutzt POSIX Regular Expressions, wie so wir alle wissen, sein, scheiße sind. Einfach nur scheiße.
Ja, also aber
auch gar nichts
die richtigen, scheiße. Die guten Regular Expressions, die kann man hier nämlich eingeben und kann die gegen einen Test...
Ja, wir machen gleich unsere Gruppe auf unsere Therapiegruppe und arbeiten.
Wir haben unseren, ja da schon seit einer Weile einen Namen, aber wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, uns mal zu treffen.
Ach so.
Den Namen kennst du?
Nee.
AC/DC? Die Anonymous Coders/Developers Community?
Aha, nee.
Nee, dann ist das an dir vorbeigegangen. Wir hatten mal ein Meeting im Pub, aber das ist schon eine Weile her.
Sollte man wieder regelmäßig aufleben lassen. Also, ja,
also
finde ich gut.
Seminar-Alkoholistik 1.
Ja, also Seminare mit Guinness und so funktioniert, aber reguläre
Hallo,
Ausdrücke.
Hallo, ich bin Ingo, ich Rubular. Habe ein Problem.
Hallo, ich bin der Pfleidi, ich habe reguläre Ausdrücke.
Und damit zwei Probleme.
Ja, genau. Ja, nee, das ist einfach eine schöne Webseite, da kann man seinen regulären Ausdruck eingeben und einen Teststring dazu und dann sagt man hier, jetzt match mal und dann zeigt er einem die einzelnen Matches an. Und was man davon erwarten sollte. Und dann hat er auch noch so ein kleines Cheat-Sheet unten dran mit besonderen Zeichen in regulären
Ausdrücken. Da gehe ich dann auch immer hin, um rauszufinden, was denn das Word ist, ob es ein kleines oder ein großes W ist.
Es ist immer ein kleines W. Ja. Das große W ist immer...
Alles Non-Word, genau. Ja. Last Blood. Super. Bestes Flash-Spiel aller Zeiten. Ihr seid John Rambo, werdet von dem Bus überfahren. Das war jetzt ein bisschen Spoiler, aber es ist okay. Und dann kommt ihr in den großen, zum großen General des Himmels und der sagt dir, hey, du hast so viele Ninjas getötet, du musst jetzt sie umarmen, um ewigen Seelenfrieden zu bekommen. Und dann wirst du ganz abstrus und dann läufst du durch die Gegend und die Welten und dann bist du auf einmal im Museum und auf einmal hast du eine Tonvase vor dir und dann kommt Ghost-Nachricht von Sam und du musst dann... Es ist mehr als gut. Mehr als gut. Einfach mal spielen. Ganz abstrus, sehr künstlerisch wertvoll, sage ich einfach mal. Last Blood, super Flash-Dingens. Ich überlege gerade, ist bei Ghost-Nachricht von Sam ist das dieselbe Musik wie in dem Rainbow Unicorn Flash-Spiel?
Unicorn?
Rainbow Unicorn?
Ponys?
Nee. Unicorns.
Einhörner.
Ja. Das sind wie Ponys mit einem Horn.
Ja, nee.
Pferde.
Nee.
Egal.
Nee.
Langweilige technische Spielzeuge, die irgendwas können.
Fleidi, ihr habt mich verloren. Ich pick hier einen. Es ist schon so weit gekommen, dass ich hier einen USB-Stromadapter. Tut mir leid. Aber das Ding ist echt toll. genau, Use Case für das Ding ist, ich habe ja eigentlich ein iPhone und kein iPad. Aber ich habe mir diesen iPad-Ladeadapter gekauft, weil der genug Saft aufbringt, um auch die neueste Generation iPad schnell zu laden und damit lädt auch mein iPhone schneller.
Richtig. Mehr der Strom.
Ordentlich Tinte auf dem Füller, wenn du
genau,
verstehst,
was ich meine. Der hat, glaube ich, so dieses normale 2,1 Ampere, ich glaube 10 Watt oder so. Mhm. Und das Besondere an diesem Ding ist, diese Apple-Kabel, die gehen ja normalerweise dauernd kaputt und kosten, wenn man sie direkt bei Apple kauft, unglaubliches Geld.
Die sind vergoldet, die haben goldene Stecker.
Genau, und da ist jetzt ein Kabel dabei. Sowas Stabiles habe ich noch nicht gesehen. Das hat, glaube ich, einen Durchmesser von 4 bis 5 Millimetern. Und die Stecker sind auch richtig massiv. Also da ist, glaube ich, das Metallteil, was man dann in sein iPhone oder in den USB-Port reinsteckt, noch irgendwie die größte Schwachstelle. Das ist echt ein stabiles Kabel.
Richtig. Das ist das einzige Kabel, wo die Endgeräte, die dran sind, die Schwachstelle sind.
Ja. Also, und ja, das Teil ist irgendwie, kostet 13 Euro.
Kannst auch 13 chinesische 1-Euro-Dinger. Nee, ach so, doch.
Nee, ja. Da ist noch ein Ladegerät dabei, was noch ordentlich Dampf macht. Darum habe ich es mir eigentlich gekauft.
Gibt sicher auch in China für 1 Euro. Da sind wir nicht so.
Ja. Also ich hätte auch noch eine komplette Schublade voll chinesischer iPhone-Kabel. Also wenn jemand irgendwie iPhone-Kabel braucht, ich habe da noch meinen Vorrat. Aber wie gesagt, dieses Ladegerät kann man auch für andere Geräte, die viel Strom benötigen, verwenden.
Ja, muss ich auch sagen, ich bin eigentlich auch ein großer Freund von teuren Ladegeräten geworden. Weil die gibt es zwar auch immer billig und die gehen dann auch, aber die sind meist so ein bisschen matschig und wackelig. Und ich habe jetzt fürs Auto mir auch eins gekauft, das ein bisschen teurer ist. Aber man merkt halt schon, wenn man es anfasst, das ist halt schon ganz angenehm.
Ich habe hier mal die super China-Kopie, halt es mal in der Hand und wackel so mal damit. Und dann, also ich habe
immer 2 Gramm schwer grob.
Also wenn ich jedes Mal, wenn ich das Ding in die Steckdose stecke, dann habe ich
gibt's da einen Blitz.
Genau, also das ist jetzt das Blöde, was ich hier nur als Backup dabei habe. Und da sieht man auch schon an der vergilbten Plastik, Dings. Plastikhülle, dass es einfach keine gute Qualität ist. Aber dieses Belkin-Dings, das ist eigentlich echt nett und ich finde die 13 Euro, die haben sich gelohnt. Ich glaube, ich habe noch nie so lange über ein Ladegerät geredet.
Fluxkompensator.
FreeDub.
FreeDub. Ingo.
Das ist Dubstep in Open Source.
Dubstep? Ist nicht ein Tanz?
Dubstep ist eine Musikrichtung. Manche behaupten es. Aber
okay, nee, FreeDub, damit kann man doppelte Dateien suchen und sie auch automatisch löschen oder linken lassen. Ich lasse meistens jetzt nur Hardlinks machen, aber der kann auch Softlinks. Mhm. Und der kann es hart und weich.
Was hast du denn? Was hast du für doppelte Dateien? Warum sollte jemand doppelte Dateien haben?
Heute Ingo, hast du irgendwie...
One of these days,
Ingo. Möchtest du uns irgendwas mitteilen? Hast du Drogen genommen? Hast du irgendwie besonders viel Stress?
Ja, so viel Stress, ich glaube.
So viel Drogen und so viel Stress, Ingo.
Zu wenig Drogen, zu viel Stress.
Ja, genau.
Was für doppelte Dateien hast du? Ich frage mich immer, warum Leute doppelte Dateien haben.
Naja, wenn du fünfmal die Backups gemacht hast und die dann doch irgendwann mal zusammenführst und dann löschen willst.
Dann. Warum machst du 5 Backups?
Ja, doppelt hält besser.
Also machst du dann irgendwie Textdatei.txt, Textdatei-final.txt, Textdatei-final neu, genau, old
so ähnlich.
.txt. Ja.
New.new.old.
Es hat sich einfach über die Jahre ziemlich viel Zeug angesammelt auf mehreren verschiedenen Festplatten. Und ich bin dabei, gerade meine ganzen Festplatten so einzulesen und dann die alten wegzuschmeißen oder auszusortieren und deswegen versuche ich ja auch große oder viele Verzeichnisse zu löschen, wo bei mir der RM-RF abkackt. Und wenn man die nicht alle durchgehen will, sondern einfach nur sagt, ich kopiere die jetzt alle auf eine Festplatte und dann sagt hier FreeDub drüber laufen lassen, jetzt linkt mir das mal alles hart und
ja, doch.
Ist der richtige Ausdruck, kann man nicht sagen.
Genau. Und er danach sagt, hey, du hast jetzt irgendwie 500 GB gespart auf deiner 2 Terabyte Festplatte nur durch linken, das ist schon gut.
Macht er so MD5-Hash drüber oder wie machst
du das? Ja, kannst du einstellen. Er kann auch SHA und MD5 und sowas. Ich weiß jetzt nicht, was er genau benutzt, aber hash die Dinger und vergleich die. Toll, und du kannst auch sagen, wenn du ganz paranoid bist, hey, die Datei muss gleich heißen oder sie muss vom gleichen User sein. Kannst halt alles so einstellen. Oder du suchst mit Find und jagst es dann erst in das Programm rein. Also kannst auch erst Find nehmen und es dann reinpipen und dann durchsucht er nur die Dinger.
Gute Sache.
Ja, also ja, hilft mir gerade wieder, weil ist ja Frühjahrsputz und wenn es nicht gerade draußen hagelt wie die letzten paar Tage, dann Frühjahrsputz machen und mal auf den Festplatten aufräumen.
Genau.
Ja.
Ich wollte gerade mal gesagt haben, dass Lamas die neuen Katzen sind.
Lamas.
Lamas sind die neuen Katzen, ja.
Und du sagst, ich habe Probleme.
Hey. Guck doch mal hier.
Ja.
What the fuck?
Das sehen die Hörer nicht.
Ich habe das gerade in den Chat gepastet.
Das ist.
Genau, aber wo wir gerade bei Memes waren, ihr kennt ja alle die tolle Nyan-Cat, die gibt es jetzt auch in WebGL mit 3D und ich mache das jetzt gerade mal hier an. Und da kann man dann mit der Maus in der Gegend rumfahren und die Nyan-Cat dreidimensional beobachten. Das
Nyan-Cat ist auch nur ein schwuler Tron und
genau. Genau.
Sachen, die die Welt nicht braucht.
Also, aber 3D, mehr 3D ist besser?
Besser auf jeden Fall.
PDF-Scanner.
Tja, PDF-Scanner, genau. Da bin ich, wo der Ingo gerade Frühjahrsputz gesagt hat, da ist bei mir natürlich die Lampe angegangen. Genau, ist eine macOS-App. Ich habe irgendwas gesucht, womit ich einfach und schnell, ich habe so einen schicken Duplex-Scanner, der zu hell scannt. Und deswegen sieht man auf das, was auf der Rückseite ist, auch auf dem Vorderseiten-Scan. Aber das ist ein anderes Thema. Und PDF-Scanner ist eine echt coole App eigentlich, die sowohl Duplex-Scan unterstützt und gleichzeitig auch deine Seiten gerade rückt und ein OCR drüber macht. Es würde auch theoretisch Fake-Duplex unterstützen, bedeutet, du kannst die irgendwie, ich glaube, erst alle von einer Seite scannen und dann die gescannten umdrehen und dann wieder alle von der anderen Seite und er macht dir das dann richtig hin. Hat irgendwie $13 oder so gekostet und benutzt größtenteils eigentlich Open-Source-Zeug, also Tesseract und noch ein paar ganzen Haufen andere so wahrscheinlich GPL-Software, ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ist eine nette kleine App, sehr minimalistisch und die benutze ich, habe ich neulich irgendwann abends benutzt, um 3 Stunden in irgendeinem zen-artigen Zustand einfach massenweise meine alten Uni-Aufschriebe einzuscannen und dann direkt zu vernichten. Bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ein bisschen.
Ich frage mich immer noch, warum du die überhaupt aufhebst.
Sind schon ein bisschen eine Selbsthilfegruppe gerade.
Nostalgie. So. Was soll man machen? Nee, ich finde es super, wenn ich irgendwie mal. Es ist unglaublich, wie viel wir gelernt haben, so im Studium. Also von bis alles.
Und wie viel wir wieder vergessen haben.
Richtig,
verdrängt.
Richtig. Und verdrängt, genau.
Oh, aktiv vergessen, ja. Vergessen oder aktiv vergessen?
Aktiv
sehr
vergessen,
schön,
ja.
Sehr schön. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier. Lass mal gucken, wie viel sind es denn bisher? Oh ja. 38 Aufschriebe von Machine Learning über Elektrotechnik bis diskrete Mathe.
Oh Gott, Elektrotechnik. Und BWL. Also ja. Sachen, die ich schon alle wirklich verdrängt habe.
Passiert.
Ja, passiert. Ich hab's jetzt eben in digitaler Form, dass ich dir die dann zum Geburtstag schicken kann, dass du dann diese schmerzhaften Flashbacks hast.
Also die BWL-Vorlesung, die ging doch so.
Ja, du hast eine andere BWL-Vorlesung als wir beide. Wir hatten die harte Variante, ihr hattet die Low. Richtig.
Wir hatten die BWL für Informatik.
Genau.
Ja.
Geh doch weg. Wir mussten da hart durch. Okay. Haben wir noch was? Sind wir durch?
Den 3D-Inspektor, den muss ich, aber ich kann ihn gerade nicht demonstrieren, weil ich muss den gerade runterladen. Aber ich kann dann, mal kurz erzählen.
Dann kann ich noch kurz sagen, dass ich mal kurz in einem DeLorean gesessen habe.
Oh, hatte der einen Flux?
Nee, hatte leider keinen Flux-Kondensator. Ich hätte
jetzt fast Flux-Kondensator, eigentlich heißt der übersetzt, heißt der Flux-Kondensator.
Echt?
Flux-Capacitor. Das ist ein Kondensator.
Ja, aber sie sagen Flux-Kompensator.
Ja, richtig.
Es kompensiert irgendwas, vielleicht kompensiert der ja was.
Das steht sogar in Zurück in der Zukunft im Wiki, dass der Con und Com und überhaupt.
Was, dass die das gedreht haben oder was?
Nee, dass der Originalbegriff Flux Capacitor technisch und sprachlich korrekt mit Flux Kondensator wiedergegeben werden
richtig,
müsste. Das steht in der Wikipedia, also muss
die Wikipedia
stimmen.
Ist ja auch relevant.
Richtig.
Eindeutig.
Richtig, in der Zeit, in der wir jetzt über den DeLorean geredet haben, habe ich auch den neuen Firefox
installiert.
Das hat Tang-mäßig super gepasst. So, jetzt mache ich das mal hier an und sage hier Inspect Element und sage 3D. Und das 3D. Das Tolle ist, also der Web-Inspektor vom Firefox, der kann jetzt auch 3D und dann kann man da quasi in 3D sich die Webseite angucken Scheiße. Und sieht dann auf der Z-Achse quasi wie zum Beispiel hier bei diesem Flatter-Button, welche Elemente hier jetzt wie übereinander liegen. Und das ist nicht nur ein nettes WebGL-Gimmick, sondern das hat tatsächlich auch noch so eine praktische Relevanz. Und man kann da irgendwie dieses Ding in der Gegend rumzoomen und kann sich da halt einfach die einzelnen HTML-Elemente angucken, wie sie dreidimensional übereinander stehen. Also ich habe da mal so einen Blogpost verlinkt, der das erklärt. Und also gerade wenn man so gucken will, welche, also man kann da auch von hinten drauf gucken, das ist spiegelverkehrt. Genau, gerade wenn man mal irgendwie gucken will, welche Diffs oder welche HTML-Elemente allgemein andere überlagern und wie die überlagert werden auf der Z-Achse. Oder wenn man einfach nur ein lustig, spaßig Webseiten in 3D rumschubsen will.
Ich denke, es ist auch gerade, wenn du so Newbies HTML und CSS ein bisschen erklärst, ist es ganz nett genau, zu zeigen, dass Webseiten nur aus Klötzchen und Kästchen aufgebaut sind. Genau,
dann sehen sie einfach die Klötzchen und Kästchen in 3D und können sie auch noch wild in der Gegend rumschieben.
Na, besser und, als früher, da waren es Frames.
Ja, und man kann dann halt auch die Webseite lang machen, so Star Wars mäßig und dann irgendwie. Ja, also das ist auf jeden Fall ein nettes Tool, entweder zum Rumspielen oder zum tatsächlichen praktischen Gebrauch.
Ich glaube, es sieht einfach nur gut aus.
Aber wie gesagt, wenn man irgendwie mal Überlappung hat und will wissen, welche Elemente jetzt andere überlagern und wie, dann ist es, glaube ich, praktisch auch ganz nett und ansonsten ist es eine super Spielerei.
So. Yay.
Firefox.
Firefox, Feierabend.
Dann gehen wir jetzt zu unserer Selbsthilfegruppe, oder?
Ja. Die Selbsthilfegruppe. Genau, wie sieht es denn eigentlich aus in Zukunft? Der Markt, der wird jetzt demnächst eine Weile in den USA sein. Sollen
wenn
wir dann,
sie mich reinlassen.
Wenn sie ihn reinlassen, das ist auch noch...
Ich hoffe immer noch auf so ein Kölner Karneval-Ding. So. Sollen wir sie reinlassen? Und dann komme ich da. Egal.
Den verstehe ich nicht, aber...
ja. Ist vielleicht auch besser so.
Ist wahrscheinlich auch besser so. Richtig. Ja, nee, wir sind nämlich im Überlegen, ob wir das dann irgendwie auch mal hinbekommen, den Markt da über...
Als Auslandskorrespondent
aus der Ostküste.
Aus der Ostküste,
steigt er aus.
Wie ein Phönix aus der Asche quasi.
Aus der Ostküste.
Aus der Ostküste.
Ja. Phönix aus der Ostküste.
Genau. Genau, wir sind nicht im Überlegen, ob wir es da irgendwie hinbekommen, dich da irgendwie remote reinzuschalten und wenn ja, wie und wann. Deshalb wäre vielleicht auch mal die Überlegung, ob wir die Sendung auch mal ein bisschen verschieben oder so, damit das terminlich passt. Da müssen wir mal gucken. Also es könnte sein, dass wir ein, zweimal demnächst irgendwie Termin ein bisschen verschieben.
Damit folgt uns einfach auf Twitter,
damit das irgendwie passt.
Das,
ansonsten gucken wir mal, dass wir das sonst irgendwie hinbekommen. Und so lange müsst ihr dann halt mit den restlichen dreien, also Ingo, Felix und mir, auskommen.
Genau, oder wir laden uns ab und zu mal jemanden ein.
Genau, also der Jan vom letzten Mal, der würde auch mal nochmal kommen, hat er gemeint.
Ja, gerne.
Der ist auch demnächst, glaube ich, mal wieder in Stuttgart.
Ja, wenn der mal wieder in Stuttgart ist.
Also spätestens gerne. Zum JavaScript Meetup. Ist er, glaube ich, wieder da? Da können wir mal gucken.
Jo, also so gerne.
Anfang Mai oder so.
Kann er gerne mal vorbeikommen. Richtig. Okay, dann würde ich sagen, Klappe zu, Affe tot.
Ja.
Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Geht in eure Selbsthilfegruppe.
Am Gerät. Genau. Genau. Habt einfach mal ab und zu Spaß im Gerät und hilft euch selbst.
Ja, helft euch
selbst mit regulären Ausdrücken.
Ja, wir versuchen so eine rekursiv-katholische Auffassung. Helft euch selbst zu helfen. Und in diesem Sinne.
Ciao.